Ich habe zu unseren besten Zeiten schon, zu unseren Mitarbeitern, Kollegen und auch zu meinem Partner gesagt, ey, wir sagen niemals, dass wir der beste Burgerladen in Berlin oder Deutschland
sind. Ich glaube, wir sind in einer so überreizten Welt heutzutage. Wenn du keinen Hype wirklich hast, dann gibt es dich nicht.
Wenn du Kaffee liebst, dann mach einen Kaffeeladen auf und überleg dir dann, wie das Konzept aufgebaut ist.
Da sind wir doch wieder beim Thema, so ein bisschen am Reißbrett muss es schon alles erfunden sein, zumindest was die Qualität angeht. Alles steht und fällt mit der Produktentwicklung.
Was bist du, was machst du den ganzen Tag, was fühlst du, wie schätzt du die Dinge ein, was bist du für ein Typ? Mach das doch so und mach das in einer guten Qualität und dann reicht's.
Das macht es auch nochmal viel sympathischer als zwei Creator, die da einfach reingeworfen wurden und man hofft, mit der Reichweite irgendwas zu erzielen.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des 933 Kaicha Collab Podcasts. Heute reden wir darüber, was Burger mit Rap zu tun haben oder Essen mit Popkultur. Zu Gast habe ich den Burger-Instructor und Godfather, Gründer des Burgeramts des Hip-Hop-Tempels am Boxhagener Platz, Hip-Hop-Aktivist und Co-Founder des Streetwear-Brands Support Friendly People, Tan Erbas. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und zu seiner rechten Seite den Johannes Reichenbach. Du bist Co-Founder von Lion Taste. Ja, du bist Gastronomie, Ghost Kitchen-Experte und mittlerweile auch Podcaster zusammen mit deiner Partnerin Lisa.
Korrekt.
Wie heißt der Podcast nochmal?
Häppchenweise.
Häppchenweise, auf jeden Fall auch eine Empfehlung an der Stelle. Und ja, schön, dass ihr heute zusammen da seid. Ich glaube, wir haben jede Menge zu besprechen. Und dann würde ich sagen, lass uns reinstarten.
Let's go.
Auf jeden Fall.
Let's go. Ja, was macht für euch erstmal gutes Essen aus? So, was sind so eure Kriterien? Was würdet ihr da sagen, ist wichtig?
Ich glaube, es kommt immer darauf an, welchen Vibe du gerade fährst. Willst du schön essen gehen, so mit deiner Frau? Oder willst du einfach mit den Atzen ein bisschen chillen? Bei zweitem würde ich immer zu Burger tendieren eigentlich. Das ist immer so das Geilste. Ein bisschen Sport dazu gucken. Gutes Essen. Es muss schmecken, ganz einfach. Und es muss passen zu dem, wo du gerade drin bist in der Nummer. Aber ansonsten, die Ansprüche gar nicht so hoch. Schmecken muss es.
Die Qualität natürlich ist Grundvoraussetzung.
Natürlich.
Auf jeden Fall. Ja, also bei mir ist es Abwechslung so. Ich bin wie in allem, was ich mache, denke, tue, auch beim Essen, so liebe ich Abwechslung. Obwohl ich auch mal wochenlang das Gleiche essen kann. So. Die Qualität und halt was die Gesellschaft ist natürlich auch super wichtig. Ne? Obwohl man ja auch viel alleine und schnell mal nebenbei ist. Es ist schon sehr gerne auch in Gesellschaft. Und deshalb ist ja auch der Eventfaktor bei uns im Laden so groß. Und ziehe ich dann auch den Lieferdiensten vor, mit dem man ja auch, auch zusammenarbeiten muss denn heutzutage. Das wäre mein Punkt.
Ja, also Essen ist dann halt auch das Happening, ne? Und auch das Drumherum. Und dann sind wir auch beim nächsten Punkt, also auch Community ist dann halt auch wirklich ein Faktor, ne? Also mit wem bist du da, wen ziehst du an? Was würdet ihr sagen, was sind da so die Grundfaktoren, dass du auch für dich die richtigen Leute zu dem passenden Laden dann ranziehst?
Also das entsteht, glaube ich, so beim Machen so, ne? Gleiches zieht sich an oder zumindest... wenn du es laut genug machst, gucken Leute und interessieren sich. Entweder laufen sie vorbei oder kommen zu dir und machen mit. Ne? Also so war das bei uns. Das Burgeramt ist jetzt nicht irgendwie am Reißbrett entstanden so oder als Konzept so, hey, wir machen jetzt mal Hip-Hop und Burger. Also vor 18 Jahren, also wir machen es jetzt seit 18 Jahren und da war Hip-Hop noch kein Thema in der Gastronomie. Also auch Rap-Musik lief da nicht im Restaurant oder so und schon gar nicht Deutschrap. Das haben wir damals irgendwie so aufgebrochen, weil wir das nicht wussten, dass es nicht so ist. Also wir haben einfach das gelebt, was wir auch privat gemacht haben. Und das hat dann die richtigen Leute angezogen. Und unser Glück, also jetzt im Nachhinein, wenn ich so reflektiere, war es, dass wir halt mitten in Friedrichshain am Boxhagener Platz mit unserem ersten Laden halt umgeben waren von Labels, Kreativleuten, so, ne? Also die alle offen waren dafür und es auch gefeiert haben, so, ne? Also Qualität des Essens so, natürlich so, wir sind ja nicht als Gastronomen da rein, sondern das war ja wirklich mehrere Zufälle, die dazu geführt haben, dass wir in der Gastro gelandet sind. Also ich habe nebenbei neben meiner Abi-Zeit in einer Bar gearbeitet und da entstand auch ursprünglich die Idee dann dazu. Es gab ja nicht so viele Vorbilder damals, aber dieses Kultur dort ausleben war selbstverständlich, weil auch ohne den Burgerladen haben wir die Kultur gelebt. Also wir kommen selber auch aus der Sprüher-Szene aus Berlin. Und das haben wir dann da gezeigt, gelebt und dazu den Soundtrack einfach laufen lassen.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also du bist in Neukölln aufgewachsen, warst ein Hip-Hop-Kid durch und durch, hattest auch deine Freunde drumherum, warst dann, wie du gesagt hast, dann auch in der Bar-Szene unterwegs, hast da gejobbt. Wann kam dann so die zündende Idee oder auch die Initiative zu sagen, hey, ich will jetzt einen Burgerladen aufmachen? Oder was ist da auch die Verbindung zu Burgern grundsätzlich auch gewesen?
Okay, das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt so richtig. Also, weil es sich jetzt nicht so ergeben hat.
Dann ist jetzt der Moment.
Nicht, weil es ein Geheimnis ist oder so, sondern ich habe neben meiner Abi-Zeit damals in einer Bar gehabt, in einer sehr coolen Bar in Kreuzberg. Ne? Also, bin da jetzt nicht hingegangen, weil es eine coole Bar war, sondern mein Schwager hat da gearbeitet und irgendwie durch Zufälle wieder da gelandet und habe dann da wirklich von Küchenhilfe bis hin zur Bar alle Stationen durch, also bis mein Chef drauf bestanden hat, dass ich an der Bar arbeite, so, ne. Da habe ich erstmal gelernt, so dieses Gastgebersein, dass mir das voll liegt. Also ich bin ein unfassbar neugieriger Mensch. Und, ne, wir haben einen langen Tresen gehabt, eine Riesenbar. Und da hast du wirklich die interessantesten Menschen gehabt, also die ich da kennengelernt habe. Und ich habe gerne zugehört, ne. Ich habe denen dann ihre Drinks gemacht, zugehört. Und, ich wusste, was läuft, was nicht läuft. Ich konnte die Musik selber wählen, habe dann zwischendurch so ein bisschen meine geliebte Hip-Hop-Musik, Rap-Musik gestreut. Hm. Und wir hatten damals, das ist jetzt über 20 Jahre her, ne, haben wir hausgemachte Burger gehabt auf der Karte. Und das war ja damals eigentlich ungewöhnlich. Das waren immer TK-Produkte. Es gab, außer McDonald's gab es ja diese Tex-Mex-Läden. Ne, die hatten Burger, aber es war alles tiefgefroren und Fertigbuns, diese Industriebuns. Und wir hatten aber hausgemachte Burger und das waren so die heimlichen Stars auf unserer Karte. Und aber niemand würde auf die Idee kommen zu sagen so, ey, Morena hieß die Bar in Kreuzberg, Wiener Straße. Niemand hätte gesagt, so, oh, die Morena ist bekannt für ihre Burger. So, aber ich als Barkeeper und auch Küchenhilfe wusste, das sind so unsere mit beliebtesten Speisen, die wir auf der Karte haben. Und irgendwann, als ich gemerkt habe, ne, gegen Ende meiner Abi-Zeit, so, ey, Studium so wird irgendwie schwierig. Ne, weiß nicht, ob ich das noch hinkriege, diesen ganzen Hustle. Ich habe auch alleine gewohnt schon in der Abi-Zeit. Und dann kam mir irgendwann diese Idee, so irgendwie, ey, vielleicht mache ich ja einen Café auf, wo ich Burger serviere, aber hausgemachte. Und habe da ein bisschen Ideen gesammelt. Ich habe immer schon so nicht nur Blackbook zum Skizzieren, sondern auch mein Notizbuch gehabt, so für Ideen. Und habe da so mir das mal notiert gehabt. So, ne? Und irgendwann dachte ich so, ey, jetzt mache ich's. Und bin dann auf meinen Partner, der damals auch schon also wir sind Kindheitsfreunde, wir sind zusammen aufgewachsen. Der wollte sich auch selbstständig machen und er meinte, ey, lass uns das doch zusammen machen. Also so sind wir dann zum Burger-Konzept gekommen.
Ja, und Johannes, wie war das bei dir? Also hat Essen auch schon mal auch eine besondere Bedeutung in deiner Familie vielleicht gehabt? Oder wie hast du da den Weg in die Gastro gefunden? Dann über Umwege wahrscheinlich.
Über Umwege natürlich. Geht gar nicht bei mir primär ums Essen, sondern eher um dieses ganze Konstrukt dahinter. Wie baue ich Marken auf? Und das auch im Bereich Food. Also das Thema Franchise hat mich immer hart interessiert. Habe auch viele Jahre für verschiedene Franchises gearbeitet. Und dann kam irgendwann so der Punkt, das ist mir alles ein bisschen zu langweilig in Form von, man muss sich an zu viele Regeln halten. Es wird zu oft gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht so machen. Dass wir uns irgendwann gedacht haben, wir machen uns selbstständig. Und deine Eingangsfrage war ja, wie kommt es, mit wem muss man zusammenkommen? Du musst mit Leuten, glaube ich, zusammenkommen, die dir genau den gleichen Vibe geben, dass du einfach das machen kannst, was du willst und wer du bist. Und dann ergibt sich das von ganz alleine. Und wir können, glaube ich, gut sagen von Lion Taste, dass wir einfach nur das machen, worauf wir Bock haben. Und die Gastro-Szene so vielfältig und bunt ist, dass du immer Spaß dabei hast. Also das ist wirklich, du kannst es am allerbesten auch noch mit einschätzen, jeder Gastronom hat positiv einen an der Klatsche und hast dadurch immer so einfach neue Begegnungen, die einfach einzigartig sind und immer einen Mehrwert liefern eigentlich.
Und wie kam da bei dir oder euch dann auch zusammen das Bedürfnis? Also wo kommst du oder wo bist du aufgewachsen und was waren vielleicht auch so deine ersten Touchpoints zur Popkultur oder dann vielleicht auch Hip-Hop-Kultur?
Eigentlich völlig behütet aufgewachsen auf dem Dorf, wenn du so willst, in der Nähe von Potsdam. Hip-Hop, die ersten Bezugspunkte, ja, die kamen damals, wie es eben kam, über MTV und Viva. Spätestens als Savas dann 2002 sein erstes Soloalbum rausgebracht hat, war es um mich geschehen. So kam es, dass man dann einfach in der Szene gelandet ist. Und das dann eben auch hier und da vielleicht sogar mit dem Food verbinden kann. Burgeramt auch mal ein schönes Beispiel dafür. Das ist, glaube ich, das Allerschönste daran, dass das alles sich gegenseitig null ausschließt, sondern eher gegenseitig befruchtet und ergänzt. Und ich glaube, da sollte man noch viel, viel mehr in die Richtung gehen, weil diese ganze Culture-Hip-Hop-Szene so viel Werte vermitteln kann, wenn man es richtig macht, dass das einfach noch viel mehr ausgebaut werden muss, das in Einklang mit Food zu bringen.
Ja, und dann, wann war dir dann eigentlich bewusst, dass du da auch so einen Cultural Spot oder Hub dann auch geschaffen hattest, ne? Weil du hast ja gemeint, erstmal war die Idee, okay, Bürger laufen, ich mag Hip-Hop, ich habe Bock mit meinen Leuten das zusammen zu machen. Also wann war so der Punkt, wo du dann gemerkt hast, okay, das hier ist schon was Besonderes, was so auch nicht gibt?
Also natürlich nicht von Anfang an, aber irgendwie nach ein, zwei Jahren so habe ich irgendwie gemerkt, so ey, es sind immer mehr Musiker, die herkommen. Und auch das Feedback der Gäste, die nichts mit Hip-Hop zu tun haben, ne, die haben einfach, ne, so wenn Rap läuft, so hast du halt diesen Beat und die kommen dann nickend in den Laden rein. Und das Feedback war großartig und das Interesse, ne, also wie du ja weißt, am Boxy zeigen wir auch auf Leinwänden Graffiti, ne, so Trainbombing-Aktionen, wie Züge bemalt werden und so. was uns auch viele Leute zuschicken oder manche Sachen, die man auch so kaufen konnte als DVD, die zeigen wir da. Und das Interesse war groß und ich habe am Anfang nicht viel drüber nachgedacht, sondern gemacht und es genossen auch, bis sich dann mit einigen Künstlern auch Freundschaften sich entwickelt haben und dann, hey, wollen wir nicht hier, ne, Listening oder Autogrammstunde und so. Das ist wirklich langsam gewachsen. So. Also diese Ideen, die kamen jetzt nicht, wie gesagt, es war kein Konzept, wir gesagt haben, ey, wir machen jetzt Hip-Hop und Burger, sondern wir haben überall da stattgefunden, wo Hip-Hop in Berlin war, ne? Also ob irgendwelche Partys oder Graffiti-Jams oder so. Und dementsprechend kamen die Leute auch zu uns. Also wir wurden damit ganz schnell in Verbindung gebracht und haben das da so ausgelebt, ne? Bis dann die ersten Events kamen. Ich glaube, es hat 2-3 Jahre gedauert und dann ging es schon los, ne? Also wir machen Sketch Circle mit namhaften Sprühern aus Berlin, also Dijo, der das ja auch organisiert und Album-Listings, Autogrammstunden, also von Untergrundkünstler bis zu, also Bad Moms, Jay, Savage, Raff, also wem wir da alles schon hatten als Gäste und es sind auch alles Freunde, also so die meisten sind so Freunde, mit denen wir vorher schon gute Beziehungen hatten oder tatsächliche Freunde, also wo man auch privat inzwischen gut in Kontakt ist, ne? Daraus ist es entstanden. Also bis mir das so richtig bewusst wurde, das ist ein Konzept, das hat wirklich Jahre gedauert. Also wirklich, ich habe, das ist vielleicht noch gar nicht mal so lange her. Also auch jetzt manchmal, wenn ich mache so, mache ich das, weil ich das liebe und auch lebe so. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen so, yo, Hip-Hop ist mein Leben so, aber irgendwie ist es so. Ne? Also du hast vorhin, glaube ich, auch was von Werten erzählt. Ne? So jetzt nicht Vergleich Religion, also nicht so dogmatisch so, aber es ist ja auch von klein auf mein Regeln, mein Kompass so, ne, gewesen, so meine Vorbilder, ne, die Sprüher, die ganzen Leute um mich herum, so, ne, die Werte, ne, also was ich ganz klar lebe, ist dieses Each One Teach One, so, ne, ohne dass es jetzt so peinlich klingt oder so, aber das ist wirklich, was ich bewusst lebe, so, ne, dieses so, ey, so zu gewissen Zeiten so, wurde mir geholfen und gezeigt und jetzt, ich würde niemals jemanden abweisen oder nicht helfen, der irgendwie mich fragt, ob ich ihm unterstützen kann, ob durch einen Kontakt oder durch Feedback. Also Feedback ist ja auch, was oft verwehrt wird von Leuten.
Ja, genau. Gibt schon Gatekeeper an der einen oder anderen Stelle.
Ja, so mag ich gar nicht, bin ich nicht. Ich bin super dankbar dafür, dass viele wirklich auch gute Leute auf meinem Weg mich begleitet und unterstützt haben. Und das möchte ich leben und das machen wir im Burgeramt einfach auch so. Ne? Also mir hat mal ein Künstler fast in einem vorwurfsvollen Ton gesagt, so ja, ey, warum macht ihr nur so Untergrundkünstler? So meinte ich so, nee, machen wir nicht. Also wir arbeiten mit Leuten zusammen, zu denen wir einen guten Draht haben, die wir kennen. Gab es auch schon Künstler, die wir gar nicht kannten vorher, ne? Wo übers Management denn, mit denen wir dann befreundet sind, ne? So Patrick Tiede, der dann vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, meinte so, ey, ich habe hier einen Künstler, kannst du mal ein Meet and Greet machen, ganz spontan. Habe ich ihm Gefallen getan, es war Capital Bra.
So. Ah, wow.
Ja, ja. Ich wusste gar nicht, wer er ist, ne? Ich habe nur gehört, irgendwie dass der gerade voll heiß ist und auch ein bisschen chaotisches Team so drumherum. Hm. Haben wir gemacht so, war auch nett. Jetzt im Nachhinein freue ich mich drüber, dass wir es gemacht haben. Aber ja, irgendeinen Bezug oder Beziehung zu den Leuten haben wir meistens schon. Das war immer auch unsere Bedingung so, dass es auch ein cooler Vibe ist. Ne? Also auch wenn Leute, es gab ja auch Labels, die dann zu uns kamen oder Marken, die gesagt haben so, ey, können wir bei euch ein Event machen? Haben wir gemacht. Ich habe denen aber von vornherein gesagt, so, ey, guck mal, wenn wir das so und so machen, ne, ob mit DJ oder mit dem Programm, dann machen wir das gerne. Aber jetzt einfach nur, dass ihr so eine Firmenfeier habt, so, das machen wir nicht. So, ne? Also es muss schon auch für mich oder für uns nach außen gut aussehen. Also oder diese Verbindung zur Kultur da sein.
Ja, dass eben auch authentisch bleibt. Und da wäre so meine Frage an dich, Johannes. Wie sehr kannst du das auch gewährleisten? Weil du meintest, dass ihr zusammen auch Brandbuilder seid, ne? Und ihr müsst ja auch in verschiedenen Culture-Bubbles dann unterwegs sein. Und wie sehr spielt dann auch so die eigene Leidenschaft eine Rolle, da authentisch bleiben zu können? Oder wie sehr muss man sich vielleicht auch hier und da mal verbiegen?
Verbiegen ist, glaube ich, immer so ein Thema. Da muss man aufpassen, dass man seine Werte nicht verliert, aber trotzdem auch dem Kunden entsprechend gerecht wird. Ich habe dir gerade ganz neidisch zugehört, muss ich ehrlich sagen. Konstruktiv neidisch natürlich, weil ihr was geschaffen habt, was heute künstlich am Reißbrett erzeugt wird. Und ihr habt es einfach gemacht, gelebt und es hat sich ergeben. Mir fallen einige Brands ein, die wir auch konstruiert haben, wo wir genau gesagt haben, dieser Punkt der Culture muss einfließen, aber der ist eben von vornherein hardcore mit einberechnet, damit du einfach ein gewisses Lebensgefühl vermittelst den Leuten. Deswegen mega schön, wie das bei euch gewachsen ist. Ihr seid wahrscheinlich so die Blaupause in Deutschland dafür oder eine der Blaupausen. Auf deine Frage zurückzukommen, Nils. Verbiegen muss man immer aufpassen. Also wenn man sich in irgendwas nicht wohlfühlt, sage ich mir immer, dann sollte man die Hände davon lassen. Da sollte man sich nicht verleiten lassen. Aber ja, du musst schon immer gucken, dass du möglichst viele Leute abholst. Gerade wenn du Brands baust, außer die sind sehr spezifisch für irgendwas, dann kannst du natürlich darauf eingehen. Aber wenn es die breite Masse treffen soll, da musst du schon gucken, dass du einen sehr oberflächlichen Culture-Lifestyle lebst.
Genau.
So, das ist das Thema Popkultur schon eher wieder das, glaube ich, als wirklich die Hip-Hop-Kultur, das mitbringt. Aber auch das lässt sich gut vermischen. Und du holst mit verschiedenen Sachen verschiedene Leute ab. Dementsprechend da gibt es eigentlich auch kein falsch und kein richtig, sondern einfach gucken, wie es dann eben jeweils passt. Manchmal muss man nachjustieren. Da gibt es viele Wege für nach oben.
Hast du da konkrete Cases auch in Mainz, so, wo du vielleicht sagen kannst, ey, da ist uns das richtig gut gelungen an der Stelle?
Gut gelungen und das ist das Spannende, weil es einfach da am meisten Liebe mit drin ist, aber obwohl es noch nicht mal gedroppt ist, du bist ja herzlich eingeladen, du auch, zu unserem Pop-Up-Store, den wir machen. Das ist, glaube ich, es wird sehr gut gelungen sein, wo wir Hip-Hop mit Pizza verbinden, also nicht mit Burgern, sondern mit Pizza. Das Ganze auf eine sehr amerikanisierte Art, wie ich es immer gerne nenne. Einfach, man nimmt sich ja hier und da was von der amerikanischen Kultur mit. Klar. Das ist, glaube ich, so mein Vorzeige- oder Lieblingsprojekt, einfach weil das 100% eigentlich mein Leben ist, irgendwie, was ich da reinbringen kann. Und da bin ich gespannt, wie Leute darauf reagieren. Aber wenn es bei euch funktioniert, dann glaube ich bei uns auch halbwegs. Weil da steckt einfach wirklich wahre Liebe drin und Passion und Hingabe zu dem Ganzen. Da gibt es bestimmt noch andere Cases, die gut sind, aber auch von Sachen, die nicht aus unserer Feder sind. Aber ich glaube, da kommen wir
genau noch zu. Also das wäre dann auch noch die Anschlussfrage an euch beide. So, welche Cases haben euch so am stärksten geprägt oder auch beeinflusst vielleicht die letzten Jahre? Also vielleicht so Loco Chicken oder Hafti, was es da alles gab, ne? Also je nachdem, in welcher Bubble man auch unterwegs war.
Also ich habe das alles im Blick gehabt, immer so, ne, wer bewegt sich wo in Deutschland? Das
hat die Capital Bra Pizza, ne? Also
ja, ja, wo ey, Kaffee angesprochen ist. Feier sowas, ja. Ja, ne? Also ich feiere ja wirklich neue Wege. Mhm. Mir ist ja irgendwann ja auch klar geworden, so ey krass, wir haben auch hier irgendwie eine Tür aufgemacht, die wahrscheinlich früher oder später irgendjemand eh aufgetreten hätte, ne? Also Hip-Hop hätte ja trotzdem seinen Weg gefunden, ja, in die Gastro, aber Capital Bra, ich habe zu all dem auch eine Meinung, so. Ich freue mich auch über Entwicklung und auch wenn Rapper, ne, die durch ihre Kunst dann versuchen, neue Wege zu gehen, so. Ich feiere das, also ich bin da überhaupt nicht ablehnend, ob die Pizza und so, finde ich total lustig. Ich hab die auch probiert.
Wie war sie denn?
Ich glaube, die war ganz gut. Also ich esse jetzt keine Tiefkühlpizza so oft, aber ich glaube, die war gut. War mir aber egal, so. Ich fand einfach die Aufmachung cool. Ich fand einfach den Move unglaublich krass und habe mich natürlich als, ne, Hip-Hop hat so auf jeden Fall auch gefreut darüber, ne? Also auch, denn eine Zeit lang haben ja ganz viele Rapper, also vor Loco Chicken haben ja ganz viele hier und dort mal einen Laden eröffnet. Ne, es kam auch zu mir Rapper so, ne, so, hey, wollen wir nicht oder kannst du mir Tipps geben? Und ich habe allen immer gesagt, so, ey, mach's nicht, also nebenbei kannst du es nicht machen. Du kannst Gastronomie nicht nebenbei machen. Also so wie Loco Chicken aufgebaut, so kannst du es machen, dass du als Gesicht dienst und deine Quellen nutzt, deine Reichweite. Ist okay. Aber auch da, also die Leute, die Konsumenten sind ja auch nicht dumm. Also klar fallen die mal auf irgendeinen Marketing-Move rein. Aber so langfristig bringt das alles nichts. Ne? Also zum Beispiel der Kioskbesitzer neben dem Burgeramt am Boxy, der hat mal, weiß ich noch, im Sommer so, ich habe ihn nach irgendeinem Eistee gefragt. Nicht, weil ich den haben wollte, sondern einfach gehört, da hat irgendein Rapper wieder einen Eistee rausgebracht. Der hat sich so aufgeregt, so, der hat so abgekotzt, so, der meinte so, ja, die laufen denn kurz mal gut und dann bleibe ich auf denen sitzen. Und dass er das prinzipiell nicht mehr reinnimmt, so interessiert den nicht, meint er.
Gute Wahl.
Und, aber ich freue mich über so eine Moves. Ich habe das mitgekriegt, auch mit Loco Chicken. Da war auch mein Gedanke am Anfang, ne, als hieß, die machen, ich glaube, 100 Läden oder so wollten.
Ja, mittlerweile schon viel, viel mehr.
Viel mehr, aber am Anfang war doch der Move so, die bringen jetzt morgen 100 Läden oder so, genau, nach dem Motto. Von einem Tag auf den anderen. Ich habe dann das Konzept auch erklärt bekommen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber dass es so diese Ghost Kitchen Prinzip ist, war ich ein bisschen kritisch so, weil ich dachte so, ey, so, ich stelle mir jetzt vor, Läden, die nicht laufen, ne, die laufen ja dann auch meistens aus bestimmten Gründen nicht, so, ne, also wobei heutzutage auch ein guter Laden mal nicht laufen kann. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich so, gute Läden, die nicht, oder Läden, die nicht laufen, die sollen das dann nebenbei machen. Da fehlt von dem Gastronom wahrscheinlich generell die Motivation oder das die Power da, um das gut abzuliefern. So, da wird es bestimmt viele Beschwerden geben. Ich glaube, war das nicht auch so denn am Anfang? Der Kritikpunkt, die Qualität?
Also erstmal ist es natürlich crazy, wenn du wirklich eine Vielzahl an Stores über Nacht launchst. Also das haben wir auch einmal gemacht mit 10 Stores. Das war schon absoluter Brainfuck, muss man mit ganz ehrlich Konzept? Sagen. Welchem Konzept? Es war ein veganes Burger-Konzept damals. Auch Ghost Kitchen technisch.
Also.
Du hast keinen Spaß daran. So, wenn du das dann einfach verzehnfachst und mit 100 Stores online gehst an einer Nacht, da ist Stress vorprogrammiert. Aber ich glaube, das Produkt, was die haben, ist halbwegs, das verzeiht. Also die haben ja Chicken. Und Chicken, was willst du da groß falsch machen? Gehört in die Fritteuse sozusagen. Ist nun mal TK, es wird nicht frisch gemacht. Dementsprechend gibt es da nicht so viele Fehlerquellen. Über das Produkt kann man streiten. Oder muss man wahrscheinlich sogar, je nachdem, wie tief man da reingehen möchte. Es ist natürlich immer dann auch eine persönliche Wertung. Die Frage ist wirklich, wie viel Luciano ist in Loco Chicken drin? Und man kriegt ja mit, die branden so ein bisschen um gerade den Laden, weg von dem crazy Gockel, den sie da haben, hin zu einem mehr seriöseren Schriftzug, dass ich mir vorstellen kann, dass die Nummer auch bald getrennte Wege geht, dass die einfach alleine auf eigenen Füßen stehen kann, die Sache. Aber das sind jetzt nur Mutmaßungen von mir.
Macht aber Sinn. Also
macht Sinn. Du musst es irgendwann loslösen. Also ich glaube, Luciano hat da gutes Geld mit verdient. Da kann man nicht Nein sagen.
Als Starthilfe so, ist es auch okay dann für die Marke, wenn die das überleben. Also.
Ja, da wurden, glaube ich, viele Tische dann auch gefüllt oder Kühlschränke halt, ne, mit dem Business. Und dann hat er einfach gegenseitig profitieren können. Aber was mich noch interessieren würde, nur weil du das Prinzip Ghost Kitchen angesprochen hast, vielleicht erklärst du das auch nochmal im Groben und Ganzen für unsere ZuschauerInnen.
Sehr gerne, das hat dann natürlich schon gut gemacht. Du nimmst ein bestehendes Restaurant, was es schon gibt, sei es ein Burgerladen, und du implementierst dann darin weitere Brands. Die gibt es nur virtuell, sprich, die leben nur auf Lieferando, Volt und Uber Eats. Ansonsten haben die keine physische Präsenz. Die Läden sind meist nicht ausgelastet, ist einfach so. Aber welcher Laden ist schon wirklich hundertprozentig ausgelastet? Selbst die, die wirklich gutes Geld drehen, hätten theoretisch noch ein bisschen Kapazitäten frei. Vorteil von Ghost Kitchen ist natürlich, du musst nicht unendlich investieren. So ein neuer Laden, unter einer Viertelmillion kriegst du keinen vernünftigen neuen Laden heutzutage. Sprich, wenn du mal 100 Läden selbst aufbauen willst, unmöglich, nicht machbar. Deswegen ist Ghost Kitchen ein super Ding, um schnell zu wachsen und einfach eine Marke aufzubauen. Du musst es ein bisschen anders spielen als physische Stores. Und so gut, wie du schon gesagt hast, eigentlich ein bisschen komisch zu sagen, man nimmt Stores, die nicht gut ausgelastet sind. Da muss ja irgendwas nicht ganz koscher sein. Ich glaube, Ghost Kitchen wird seine Berechtigung haben in der Gastro-Szene in den nächsten Jahren. So besonders in diesen einzelnen kleinen Restaurants, die nicht irgendwie in Ketten verbunden sind oder ähnliches. Doch die strugglen ja hier und da leider sehr, gerade jetzt in der aktuellen Zeit. Für die ist es ein schönes Zubrotgeschäft. Und wie gesagt, zur Qualität der Produkte kann man stehen, wie man will. Es funktioniert, das ist das Wichtigste. Der Großteil der Kunden ist zufrieden. Und solange alle Geld verdienen, wird das sowieso mal weitergehen. Ist am Ende, da ist die Culture, glaube ich, kommt sehr, sehr kurz, weil am Ende geht es wieder nur ums Produkt, ums Geld verdienen.
Ja. Tan, du hattest auch vorhin angesprochen, dass der Boxhagener Platz dann auch zur Gründungszeit vom Bürgeramt dann auch eigentlich so ein Kultur-Hotspot auch war. Wie wichtig ist das dann auch, dass das zur Stadt oder auch zum Kiez dann passt? Ne? Weil ihr habt ja auch noch einen Laden in Trier. Wie funktioniert das da?
Also Trier hat eine unglaublich gute Skater-Szene. Da gibt es auch so Läden wie Support, also mit Z geschrieben. Dann die Skatehalle in Trier, also die haben wirklich auch nicht nur in Trier, sondern auch Umgebung, haben wirklich eine große Skater-Szene. Und dieser Laden Support ist halt auch genau gegenüber vom Bürgeramt. Die sind Untermieter bei uns im Büro. Also wir sind sehr nah mit denen, seit 10 Jahren schon. Machen auch zusammen Aktionen. Also wir bedienen dort vielleicht, ne, hier sind wir mehr mit Deutschrap und Graffiti-Themen ausgelastet, beschäftigt. Aber in Trier ist es dann, ne, klar, da läuft auch Rap-Musik, da laufen auch diese Leinwände, wo Graffiti-Videos gezeigt werden. Aber da ist halt Skaten eher so das Hauptthema, also durch diese Umgebung natürlich, Umfeld. Genau, also da gibt's ja viel, also wo man... Es muss alles natürlich wachsen und dann fühlt sich das auch gut an. So, ne? Also ich war jetzt im Sommer waren wir in Trier, ne? Da hatten wir eine große Veranstaltung irgendwie in der Skatehalle, 10 Jahre Bürgeramt Trier, 20 Jahre Support Trier, also haben wir gemeinsam eine Feier gemacht. Es war unfassbar, so in dieser Skatehalle, alle mit ihren Bürgeramt Support Shirts, die ganzen Skater, zusammen gegrillt, vor den Läden dann irgendwie abgehangen, so Musik auf, also wie in Berlin, nur halt in einem anderen Umfeld. Ne? Und das ist cool, das macht Spaß auf jeden Fall.
Ja, das ist auch schön, dass Hip-Hop dann auch wieder universal ist, vielleicht je nach City und was vor Ort halt geht.
Schwerpunktmäßig.
Ja, schwerpunktmäßig ein bisschen verschoben, aber ja, trotzdem, dass man auch einen kleineren Ort entsprechend auch die Szene mitnehmen kann und ansprechen und schön zu hören. Wie sehr spielen noch diese ganzen Side-Business bei dir eine Rolle mit den Actionfiguren und Merch, was es da noch gibt? Genau, also wie groß wird das auch noch zukünftig ausgerollt?
Also, gute Frage, ey. Ich bin jetzt zum 4. Mal Vater geworden gerade. Das ist ja alles auch eine Zeitfrage. Das sind so Side-Business, wie du sagst, ja, aus dem Bürgeramt entstanden. Ne? Also ob jetzt die Klamottenmarke hier, Support Friendly People, SFP, ne, soll eine Streetwear-Brand werden, die ist ja auch mehr aus diesem Bürgeramt-Gefühl entstanden. So, ne? Also Vanessa, mit der ich das Buch auch gemacht hatte, die hat mal zu mir gesagt, ach schön, ist ja genau das, was du sowieso im Bürgeramt seit Jahren machst. Also es ist auch aus diesem Bürgeramt-Universum entstanden und mit den Toys zum Beispiel ist auch daraus entstanden, wann haben wir die erste Figur gemacht? Also wir haben Life at the Barbecue, so eine Toy-Reihe mit verschiedenen Rappern gemacht, ne? Also handgefertigt, limitiert alle, weil ich selber auch Comics, ich bin ein riesen Comic-Fan, also irgendwie irgendwo bei Graffiti und Rap ist auch noch dieses Comic-Thema bei mir riesengroß, also ich liebe das. Das ist ein Side-Business, es steht jetzt erstmal, ne? Da passiert jetzt gerade nicht viel, obwohl ich jetzt gerade wieder eine neue Figur mache. Dann haben wir ja mit, kann man ja sagen, weil es gab ja eine Party dazu mit Morlock Dilemma, haben wir eine Platte zusammen rausgebracht, also Grilletta des Grauens. Ist so ein Hörspiel, wo auch Chevy, also mein Partner und ich, auch drin vorkommen. Und dazu gibt es auch eine Actionfigur von Morlocko Plus und auch von mir, auch limitiert. Das wurde jetzt leider auf Januar verschoben. Dann kommt im Support Friendly People Kontext von so einem Release. Wir bringen da was raus, was ich noch nicht verraten möchte, was wirklich Großartiges. Dazu wird es noch eine Actionfigur geben. Das ist unter dem Namen Death Toys, so habe ich das mal angefangen. Ist auch so ein Spaßprojekt. Ne? So. Mal gucken, ob da was passiert. Ich bin gerade da auch mit einigen Freunden im Gespräch, die irgendwie Interesse haben, da auch was zu machen. Würde ich gerne in der Partnerschaft eventuell nochmal anfassen, das Thema. Aber vordergründig ist halt Bürgeramt gerade so meine Hauptaufmerksamkeit und Support Friendly People ist so ein Punkt. Und zum Comic-Thema nochmal, also ich darf das gar nicht sagen. Ich hab auch ein Drehbuch geschrieben letztes Jahr, weil ich einen Comic machen wollte. Ne? Hab an einem Comic-Skript gearbeitet und habe dann mit Adobe Kit, kennt man ja, ne?
Ja,
so,
klar.
Genau, habe mit dem gequatscht oder mit seinem Partner, ich weiß gar nicht, war mit einem von denen gequatscht und davon erzählt. Und der meinte so, ey, Dicker, das ist ein astreine Drehbuchstory. So, mach kein Comic, mach ein Drehbuch draus. Und habe dann mit einem befreundeten Regisseur, Alex Volk heißt er, mit dem dann das nochmal als Drehbuch geschrieben. Ja, das sind so meine Side-Business irgendwie, oder eher Beschäftigung, also ist ja kein Business so richtig, Hobby, genau, aber irgendwie nehme ich mir manchmal zu viel Zeit für die Sachen, aber ich brauche das auch ein bisschen, ne? Das ist ja auch so das Plus vom Burgeramt, so dass wir einfach nicht nur Burger grillen und Burger verkaufen, ne? Da, die Qualität und das alles so ist für mich so oder für uns selbstverständlich. Wenn einige sich wussten, hey, wir haben den besten Burger Deutschlands oder Berlins oder was. Ich finde das so lächerlich, wirklich. Ich hab zu unseren besten Zeiten schon zu unseren Mitarbeitern, Kollegen und auch zu meinem Partner gesagt, ey, wir sagen niemals, dass wir der beste Burgerladen in Berlin oder Deutschland sind. Niemals. So, ne? Auch wenn ich das manchmal gedacht habe. So, ne? Ich meine, wir sind ja jetzt gerade in der, wir bauen gerade unser Geschäft so als Franchise auf, arbeiten an dem Konzept und jetzt habe ich das erste Mal seit 2-3 Jahren so wieder mal so die Konkurrenz getestet, so bin super entspannt und würde aber trotzdem nicht sagen so, ey, wir sind der beste Burgerladen oder so, weil ich das so lächerlich finde, weil es gibt immer irgendjemanden, der das besser macht.
Ne? Ja, das ist auch Geschmackssache. Ne?
Ja, genau. Erstmal das, aber du kannst schon sagen, was ein guter Burger ist. Ne? Früher sind die Leute von Spandau nach Friedrichshain gefahren. Jetzt haben wir ein paar Läden mehr, aber trotzdem, die Leute haben einen Weg auf sich genommen. Jetzt ist es so, wenn du von Spandau nach Friedrichshain kommen willst, um Burger, also du hast auf dem Weg schon, an jeder Ecke gibt's gute Burger. Also, ne, also auch
in Berlin,
so
No,
in Berlin zumindest, ne, also auch No-Name-Läden, ja, die inzwischen, wo man sagen kann, so, ey, ist gut, schmeckt gut, ne, ist lecker.
Ja, und Johannes, was ist die bessere Pizza? Happy Slice oder Milano Weiß?
Oh, dürfen wir das jetzt sagen, ohne dass wir dann gleich anwaltliche Schreiben bekommen? Rein von der Qualität her und Geschmack her, meiner persönlichen Empfindung nach, gewinnt der Milano aber um Welten.
Echt?
Also
ja?
Happy Slice, mittlerweile nur noch eine TK-Pizza. Also wirklich aus dem TK, schmeckt okay, aber sie wird super schnell hart. Also kein schönes Esserlebnis, deswegen Milano gewinnt da um Welten. Plus, Milano hat es ja auch geschafft, einfach in Berlin so eine gewisse Institution schon zu werden, was einfach so ein bisschen Lifestyle angeht. Die sind auf vielen Partys unterwegs und machen viele Veranstaltungen. Das macht es auch nochmal viel sympathischer als zwei Creator, die da einfach reingeworfen wurden und man hofft, mit der Reichweite irgendwas zu erzielen. Da ist einfach keine Seele hinter, meiner Meinung nach, deswegen kein Anwalt. Wer die Frage stellt, kriegt von mir die Antwort.
Fehlt da so ein bisschen auch die kulturelle Relevanz? Und wenn ja, so was ist da für dich wichtig persönlich?
Also ich weiß gar nicht, ob bei zwei Creatoren, die sehr sympathisch beide sind, muss ich sagen, Knossi und Trimax. Und unterhaltsam, ob da irgendwie, wo soll da die kulturelle Relevanz herkommen? Das sind Quatschköpfe am Ende des Tages. Das meine ich sehr, sehr positiv. Die unterhalten Leute, die haben ja mit Hip-Hop nichts zu tun am Ende des Tages. Da muss keine Beziehung her.
Aber was war da genau das Konzept? Stand da Hip-Hop so in der...
Gar nicht. Hat überhaupt gar nichts mit zu tun gehabt. Okay. Da ging es nur Reichweite, Mr. Beast sozusagen aus Amerika nach Deutschland zu holen und zu kopieren und zu gucken, ob es funktioniert mit den beiden. Ne?
Aber es muss ja nicht immer Hip-Hop sein.
Ne?
Also wenn du irgendwie einen coolen, leckeren Dönerladen um die Ecke hast, so muss ja kein Hip-Hop sein. Oder irgendein vietnamesisches Konzept, die für mich übrigens die coolsten Gastronomen sind. So, oder aktuell. Ja, ist ja so die letzten Jahre so, ne, was da für einen Generationswechsel gab. Milano Weiß gibt es jetzt übrigens auch bei uns am Boxy. Hab die auch schon kennengelernt. Auch wirklich nett gewesen. Haben auch was gedreht zusammen für die im Burgeramt.
Auch schön.
Also, dass ich da so irgendwie was zu gesagt habe.
Cool.
Habe ich gemacht, weil ich es sehr sympathisch fand. Auch.
Oder?
Auf jeden Fall. Probiert habe ich den noch nicht. Werde ich auf jeden Fall
mal. Solltest du mal machen.
Aber was ich sagen wollte, es muss ja nicht immer, also dieses, wie heißt das, Cultural Marketing?
Ja, genau.
Also, ich finde das so,
word, ja.
So warum? So, also, mach doch das, also wenn ich Leuten Tipps gebe, wenn ich mal gefragt werde, dann sage ich so, ey, was bist du, was, ne, was machst du so den ganzen Tag, was fühlst du, wie schätzt du die Dinge ein, was bist du für ein Typ? Mach das doch so und mach das in einer guten Qualität und dann reicht es. Du musst ja nicht immer irgendwie dir die krasseste Story ausdenken. So, ne? Also es wird ja dann auch irgendwann peinlich oder durchschaut oder vielleicht interessiert es viele auch gar nicht. Das kommt ja auch nochmal dazu. Es muss ja nicht irgendwie so, yo, ich bin jetzt hier Hip-Hop-Kultur, ne? viele unserer Gäste haben nicht mal mit der Hip-Hop-Kultur was zu tun. Mhm. Also wirklich, das ist so, wenn ich jetzt sagen, ich einschätzen müsste, so vom Bauchgefühl, wahrscheinlich sind 60-70% unserer Gäste haben gar keinen Bezug zur Hip-Hop-Kultur. Mhm. Ja? Die feiern das, die finden es spannend, so, die kommen, gucken sich um und ne, unsere Geschichte, die Läden erzählen ja auch ein bisschen die Story, die wir gelebt haben. Ne, daher unser neuer Slogan, Based on True Events. Mhm. Also nebenbei.
Das ist ein gutes Ding.
Das Mo Beef-Prinzip.
Nee, es ist ein Song von Nas. Nas hat zwei Songs, die Based on True Events heißen. Als ich die gehört habe, während ich an unserem Franchise-Handbuch geschrieben habe, dachte ich so, ey, scheiße, das muss so unser neuer Slogan, unser Claim sein, weil wir bauen ja auf verschiedene Events auf, ne, die wir irgendwie mal gemacht haben oder immer noch machen. Die Songs sind nicht so cool übrigens, so, aber als ich die gehört habe, also nicht seine besten, so, aber als ich die gehört habe, habe ich wirklich so beim Hören gedacht, so, ja, genau so, ey, das sind wir auch. So, ne, wir sind am Ende zu dem geworden, was wir jetzt sind, durch diese Veranstaltung, die wir nach und nach gemacht haben. Also man muss nicht irgendwie was erzwingen, irgendwie so, boah, ich bringe da jetzt Kultur mit rein. So, reicht auch eine schöne Geschichte, so, ey, wir sind ein, weiß nicht, wir sind ein Pärchen und machen jetzt einen Kaffee auf und wir lieben Kaffee und so machen es hier gemütlich. Ne? Reicht doch manchmal auch, wenn du dann die Qualität hast und Gastfreundschaft, ne? Also das beste Marketing ist ja, machst du ja sowieso in deinem Laden. Also ja. Du kannst die Leute dort ein Interesse wecken und ziehen durch lustige TikTok-Videos. Ich weigere mich eigentlich, sowas bei uns zu machen. Ne? Kommt ja auch immer, ey, warum macht ihr nicht hier den Trend und bla, so, weil ich das, also ich selber verstehe das nicht, finde es auch nicht lustig so, aber es gibt lustige Sachen so wirklich, wo ich mich totlache. Also lassen sich einige echt was einfallen, aber es reicht doch, ne, wenn du auch das machst, weil du es liebst, ne? Also wenn du Kaffee liebst, dann mach einen Kaffeeladen auf und überleg dir dann, wie das Konzept aufgebaut ist. Ne? Zum Beispiel, kann ich Lab-Kaffee sagen? Ja,
ja.
Okay. Wegen Marken, so, aber wir haben ja jetzt schon ein paar Marken genannt.
Ist ja hier Marken,
genau, weil ihr ja auch das im Podcast hattet. Ja. Ne? Wir haben jetzt auch Lab-Coffee als Nachbarn am Boxy. Da ist ein super arabischer Shawarma-Laden gewesen, der ist leider raus, was sehr schade ist. Und jetzt ist Lab Coffee da. Viele Leute regen sich drüber auf. Kann ich voll nachvollziehen. Aber ich reg mich gar nicht über dieses Konzept auf, weil ich war da auch, habe mir das angeguckt. Ich gehe trotzdem zu unseren anderen Nachbarn, mit dem ich mich auch nett unterhalten kann. Die im Lab Coffee sind auch nett. Die sind alle super gut drauf. Das ist mir wirklich aufgefallen. Alle Mitarbeiter sind super gechillt, haben gute Laune. Und wenn du dir den Laden als Gastronom anguckst, ey, das ist alles durchdacht. Alles so, wirklich jede Hand, also so perfekt umgesetzt und nicht zu viel. Und alles dezent. Es sieht wenig aus, es ist alles übersichtlich und trotzdem auch stylisch. Aber ist trotzdem jetzt nicht mein Style, mein Geschmack. So, ne? Also ich möchte schon in einem gemütlichen Café sitzen, wo ich mich dann auch mit den Leuten vielleicht mal länger unterhalten kann.
Das ist ein anderer Use Case, ne? Oder ihr hattet zum Beispiel auch in Never Ending Love Story im Podcast, ne, als Beispiel für gutes Storytelling, gemütliches Café, Inhaber geführt. Und ich glaube, wie gesagt, das ist einfach eine andere Herangehensweise. Will ich mir nur schnell einen Kaffee ziehen, der nicht viel kostet, der eine okay Qualität hat? Oder bin ich halt in einem Café mit Freunden und will es da einfach auch gemütlich haben? Vielleicht ist das dann der Third Place zwischen Zuhause und Arbeit oder vielleicht auch Erholungsspot, ne? Je nachdem. Und ich glaube, einfach diese Konzeptvielfalt, die muss man eigentlich dann auch zulassen, weil, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Typen und Anwendungsfälle.
Ja, auch unterschiedliche Uhrzeiten. Das ist ja, was ich eingangs meinte. Ja. Die Frage ist, mit wem gehe ich wohin? Und wenn ich mal gerade im Office unterwegs bin und mal schnell einen Kaffee brauche, gehe ich eben zu Lab.
Ja.
Wenn ich mich irgendwie gemütlich noch hinsetzen möchte, noch einen Küchenein schnabuliere oder irgendwas, dann gehe ich eben zu sowas wie a Never Ever Ending Love Story. Das ist ein übelster
Zungenbrecher. Habe ich auch gelernt.
Okay.
Auch mega nice. Also die Frage ist mal, wem bin ich unterwegs und was ist gerade meine Intention? Und deswegen, alles hat seine Daseinsberechtigung, wenn es überhaupt genutzt wird. Und wenn der Shawarma-Laden leider raus muss, gab es irgendwas, was nicht funktioniert hat, an der Ecke zumindest? Ja?
Der Vermieter.
Wir waren auch nochmal da, nachdem wir den Podcast gedreht haben, weil wir kannten den Laden ja schon und finden es einfach immer wieder gemütlich. Also wer da ist in der Ecke, einfach mal reinschnuppern. Du wirst ja schon abgeholt auf eine sehr süße, kitschige Art, muss man schon drauf stehen. Gerade als Mann tut man ja mal so, als ob man sowas gar nicht will. Und setzt dich da hin und kriegst da einen super trapierten, leckeren Teller vor dich. Das ist schon, das hat was und das holt die Leute eben ab, wenn du dafür die Zeit, die nimmst, eine halbe Stunde hast.
Mhm. Ja, natürlich. Genauso gibt es auch das Superfood-Café live, ne, wo genau. du dann hingehst, weil du den besonderen Protein-Café, Shake, whatever, dann möchtest nach dem Sport. Also ja, ich glaube, das ist einfach die Vielfalt, die es ausmacht. Die und trotzdem würde mich noch interessieren, wann gibt es den Burger and Running Club?
Running Club.
Ey. Nach dem laufenden Burger. Das wäre was für mich.
Ich war davor, ne?
Dabei.
Also ich habe Phasen, wo ich auch mal laufen gehe, aber ich glaube, für einen Running Club wird es nicht reichen. Aber ich habe schon ganz viele andere Quatschthemen so noch im Kopf, aber nee, einen Running Club wird es, glaube ich, nicht geben. Vielleicht ein Support Friendly People Running Club. Da hatte ich mal drüber nachgedacht, wenn das wächst. Ne? Ich gehe da auch gerade eine Partnerschaft ein. Also ist in Arbeit gerade. Mal gucken, wenn sich da was ergibt. Aber als Burgeramt glaube ich nicht. Da bleiben wir bei unseren Hip-Hop-Events. Sketch Circle haben wir jetzt neu angefangen. 2 Monate machen wir das. Das ist zum Beispiel so großartig. Es ist wie betreutes Malen. Da siehst du wirklich, das ist wirklich krass. Ne? Also so Sprüher, die dann sketchen, so das ist wie, die tauchen so ab, sind nicht ansprechbar, so konzentriert. Und dann alle Tische besetzt. Und dann sind da wirklich von 17, 18, 19-Jährige bis zu den ganzen wirklich Berliner Oldschool-Sprühern, die dann nebeneinander alle sitzen. DJ legt auf, sketcht auch nebenbei. Super angenehm. Sowas machen wir so weiter in die Richtung, vielleicht noch was. Wir haben auch mal zum Beispiel so ein, jetzt ist ja gerade NFL irgendwie volles Thema, ne? Also wir haben vor, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, haben wir mal so einen NFL-Abend mit Jam FM organisiert, bei uns im Laden.
Zum Super Bowl dann, oder?
Mhm. Mhm. Ja, ja. Und mich hat's gar nicht interessiert. Ich fand's nur interessant und dachte so, okay, so, ne, so, John und Rashid hatten uns gefragt und dann dachte ich mir so, ja, okay, komm mal, also war auch nett. Aber haben wir dann ja auch das Sportthema ja auch nicht weiter fortgeführt, weil es interessiert mich.
Wird ja keine Sportsbar sein, quasi dann.
Ja, so auf jeden Fall. Aber andererseits, wenn ich jetzt so mitkriege, weißt du, so die ganzen auch ne, Freunde, so Rapper und Musikleute, die sind ja alle sehr interessiert. Für mich ist ja wichtig, die Leute zusammenzukriegen. Ne? Also ihr wart ja, du warst ja auch auf dem Sammy-Event, ne, bei uns.
So, ich dachte gerade, wir sehen davon.
Nee, bei den Events, weil ich wollte gerade sagen.
Wir waren auch bei Sammy, ja.
Also was für mich so wichtig ist, diese Events, dass wir die Leute so aus der Kultur auch aus dem Hintergrund, ne, so Management, Booker und so, dass wir die alle zusammenkriegen und das wie so ein Familientreffen in Berlin ist, so, ne, wo die Musikszene sich trifft. Und ich genieße das. So, ne. Das ist wirklich auch viel Arbeit, aber ich liebe das und sowas werden wir machen. Vielleicht würde ich dieses NFL-Ding, also beschäftigt mich jetzt gerade wieder, weil ich da immer wieder das Aufploppen sehe bei, keine Ahnung, Patrick Thiede und wer. Alle, Nico Backspin, alle sind so oft in NFL-Film. Ja,
DKB, die dann Sponsoring
genau. macht. Vielleicht kann man das mal irgendwie wieder machen, aber das wäre jetzt nicht, das muss nicht sein. Wir haben auch mal einen Call of Duty-Abend gemacht. Würde ich jetzt zum Beispiel nie wieder machen. Ey, wirklich. Also nicht wegen dem Abend, der Abend war voll geil. Einfach so wegen Kriegsspiel und so, ist nicht ja. so mein Ding. Bin auch kein Gamer. Aber das war auch ein netter Abend. Rockstar hatte das organisiert. Und der ist ja ein super sympathischer Typ auch so. Genau. Aber Laufclub wird es nicht geben.
Ich glaube, das muss es auch gar nicht sein. Das ist so, der Laufclub passt zu gewissen Sachen, eben zu Cafés. Ja? Das macht ja auch Sinn, wenn du dann ja. auch dein Matcha noch schnabulierst. Ja. Weil bei Burgern, ich glaube, da muss man auch gucken, da gibt es auch so viel vielfältige Dinge, die man machen könnte. Mhm. Da sollte es auch keine Denkverbote geben. Diese Offline-Communities, die gewinnen ja sowieso immer mehr, gerade an Zuspruch und Zustrom. Ich glaube, da sollte man kreativ sein. Also ob so ein NFL ist oder was völlig anderes, ist dabei egal. Da gibt es viele Ansätze, die ihr machen könnt, wenn ihr da in der Richtung was machen wollt.
Also wir haben ja schon feste Konzepte wie diese Album-Listenings, ne? Diese ja, Pre-Listenings, so, was jetzt auch übrigens 1-2 Burgerläden auch gerade angefangen. Ja, ja, okay, ist cool. So, aber
du guckst ganz genau hin.
Nein, ja, so, weil ich muss sagen, so, ne, dieses, so, ich habe gar kein Problem damit, jemanden so seinen Respekt für seinen Beitrag oder seinen Erfolg zu geben, so. Aber irgendwie höre ich immer mehr, dass wir sind so ein bisschen wie so eine Parallelgesellschaft in der Gastronomie, habe ich das Gefühl, so, dass wir gar nicht stattfinden in so vielen so offiziellen Plattformen, so, ne, wo Gastro-Thema ist, ne, dass wir da gar nicht stattfinden. Deshalb haben wir auch irgendwann uns unsere eigene Bubble aufgebaut, so, ne, fühlen uns da ja auch wohl. Wir sind aber trotzdem offen. Aber ich merke so, dass auch von diesen Burgerläden, die jetzt so voll angesagt sind, dass wir da nicht aufgezählt werden. So, ne, wo ich mir denke, so, ey, so, wir machen das seit 18 Jahren. du bist jetzt vielleicht Drake, so, aber wir sind Nas. So, ne? Also gib uns doch bitte den Respekt. Das fehlt mir so ein bisschen. Und ja, wir haben diese Album-Prelistings, was jetzt halt auch andere Burgerläden machen. Denn Autogrammstunden haben wir auch. Und das sind wirklich ja auch alles aus, wie gesagt, auch aus so Freundschaftssituationen entstanden. So, ey, willst du nicht machen oder kann ich machen? Und dann habe ich noch ein anderes Konzept, was gerade so mein Baby ist. So, wir haben ein Event da schon gehabt, dieses Live at the Barbecue. Das war wirklich Wahnsinn, so wirklich. Also da war ich auch nach 18 Jahren selber nochmal geflasht. So, habe ich selber nicht mitgerechnet, dass es so gut ankommt, wo wir Newcomer supporten. So, ne? Also so, das waren 4 Nachwuchskünstler. Ey, die haben sich so ins Zeug gelegt und das war so ein verrückter Abend. Und wir haben ja viele verrückte Abende gehabt. Und das soll eine Reihe werden jetzt. Und da habe ich dann mit verschiedenen Marken auch schon gesprochen und Labels, die da super Interesse haben, das irgendwie als Format irgendwie mit zu unterstützen.
Grundsätzlich würde mich nur interessieren, weil du es gerade angesprochen hast, auch andere Burgerläden connecten mit der Musikindustrie und Welt. Wie sehr ist es auch schwierig, seine eigene Marke zu schützen? Insofern, du hast dann viele Copycats und wie kannst du dann trotzdem noch einfach unique bleiben?
Also ich hätte dir vor 10 Jahren eine andere Antwort gegeben, als ich dir jetzt geben werde, nur das mal vorab. Früher war ich einfach so super auch... ne, vielleicht auf den einen oder anderen ein bisschen verbissen und aggro gewirkt, so, aber ne, das war so, jeder, der einen Grill hat, ist mein Feind, das ist so übertrieben gesagt. Aber so jetzt ist es so, ich sehe das schon auch für mich, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, als eine Art so Anerkennung, so, ne, da bin ich wirklich voll entspannt und auch, ich bin auch mit vielen Gastronomen, ja, ne, man ist ja auch befreundet und man kennt sich und ich finde es nicht so schlimm. Schlimm ist es, wenn wir nicht mehr daraus machen. Also das ist eher dann das Problem. Nicht, dass andere irgendwas kopieren, sondern was ja auch immer wieder vorgekommen ist, ne, dass wir auch mal hin und wieder in den 18 Jahren so tief satten, wenn wir etwas nicht so ausgeschöpft haben. Ne? Zum Beispiel bei uns, was letztens Patrice, kennst du ja auch, ne? Ja. So, der hat es so, nee, oder war ja das, irgendjemand hat es letztens so kritisiert, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, oder so als Feedback. Er meinte so, ey, ihr macht krasse Sachen, so, ihr seid Trendsetter, ihr füllt, eure Marke ist absolut energiegeladen, aber so, ihr seid echt schlecht im Marketing, so das nach außen tragen, ne? Also, aber bei uns war es halt so, ne, wir haben ein Event gemacht, zack, und dann das nächste, so vielleicht ein Video dazu gepostet, manchmal auch nicht, so, ne, also dann hat diese Veranstaltung quasi nie stattgefunden, außer dass die 60, 70, 80 bis 100 Leute das mitbekommen haben, die da waren. Das nehme ich für mich so dieses Jahr so als Feedback mit. Also nehme ich sehr ernst, dass man da das ein bisschen mehr ausschlachtet, so, ne?
Genau. Weil ich glaube, es ist halt auch die Frage, wo willst du deine Prio setzen, ne? Legst du deine Prio auf die Community oder auf neue Zielgruppen dann auch erschließen? Und klar, hast du mehr Reichweite über Social Media, je nachdem, auf welcher Plattform wie du stattfindest. Aber wo willst du dann halt quasi die Kernkompetenz halt drauflegen?
Du musst, also ne, du bist aus dem Marketing so auch, oder ne, also ihr macht ja so Beratung und so, du kommst ja gar nicht drum herum, die Leute vergessen dich so schnell. Also, ne, ich habe jetzt durch diese Newcomer-Aktion, das Live at the Barbecue, so viele junge Leute kennengelernt. So, ey, die sind so von 18 bis 22. So, manche waren gar nicht auf der Welt, als wir den Laden auch, ne? Also, wir sind ja, crazy. Seit 18 Jahren da oder die waren Babys, so, ne? Und die musst du schon irgendwie dann doch auch abholen und zeigen, so, ey, hier, so, wir sind auch da. Es muss irgendwie so eine Mischung sein, ne? Also, was ich nicht machen würde, ist, das ist auch so die Herausforderung gerade, dass wir so ein Franchise machen wollen, wo der Kulturaspekt noch wichtig, ne, also dass der auch ein Teil, eine Rolle spielen soll. Wie wir das machen, so, da haben wir auch ein paar Vorstellungen, wie man das machen könnte. Aber ansonsten, ja, es muss eine Mischung sein, ne, aus beidem. Also einmal diese Kultur im Laden auch leben und dann aber auch nach außen tragen. Und dieses nach außen tragen, da waren wir nie so besonders gut. Ne? Es gibt andere Läden, ne, Burgerläden auch, die haben 2 Läden, ab dem 3. Laden haben die eine eigene Social-Media-Abteilung. So, was ich voll krass finde. Spätestens ab dem 3. so, ne? Oder manche, die sich dann schon bei Gründung schon irgendwie eine Agentur, die deren Wording macht und Slogans und was weiß ich was. Was ja auch voll gut ist, ne? Aber
ja. Ich fühle mich gerade hart in unsere letzte Podcast-Folge versetzt, weil da hatten wir wirklich das Thema, was macht die Hype-Marken aus?
Habe ich gehört.
Du hast so schön gerade gesagt, du wirst gar nicht in der Kette dieser aufgezählt.
Ja.
Ich habe ein bisschen rausgehört, dass ich das ein bisschen anpiekst, was ich verstehe.
Natürlich. Also.
Aber das Thema ist wirklich, worauf gehst du? Gehst du auf Produktqualität? Gehst du auf Community? Oder gehst du auf Hype? Und ich glaube, wir sind in einer so überreizten Welt heutzutage. Wenn du keinen Hype wirklich hast, dann gibt es dich nicht. So, dich gibt es in einer kleinen Bubble, aber dieses große Ganze, da musst du schon, du musst diese eigene Marketingabteilung haben, ab dem dritten Laden spätestens. Mhm. Sonst kannst du, glaube ich, gar nicht hart wachsen. Weil für mich wäre mal spannend, wer sind eure Kunden, was ist eure Zielgruppe? Ich glaube, das sind Erwachsene. Mhm. Also du hast eben nicht dieses 14-jährige, 14-jährigen Jungen, der einfach seinen Rapper da kennenlernen möchte, weil die wissen nicht mehr, wer Sammy ist oder Mordok Dilemma, kennen die nicht. Das wird echt spannend sein, wie ihr ins Franchise geht. Mhm. Weil, das ist eine Art, die es heutzutage in der Vermarktung so, glaube ich, gar nicht mehr gibt, weil ihr keinen Hype habt, sondern ihr seid einfach eine Institution. Mhm. Ich glaube, das muss man hervorheben und sagen, wir sind hier seit 18 Jahren in Berlin nicht irgendwer, sondern eine der Blaupausen. Wir haben ja heute schon so viele Themen abgedeckt, wo ihr Vorreiter seid, auch wenn ihr nicht den Running Club erfunden habt, aber ihr habt einfach erfunden, quasi immer wieder schöne, abwechselnde Events zu haben.
Mhm. Und Kollabos. Ne?
Und Kollabos, unbedingt, um Menschen zusammenzuführen. Mhm. Das ist das, das wird auch in München, Hamburg oder Köln funktionieren mit euch, da machen wir gar keine Sorgen. Aber so ein bisschen das Thema Hype, lass dich da ein bisschen zumindest mitnehmen.
Ja,
weil
ja.
Ihr habt alles, was man braucht dafür. Mhm. Und du musst ja trotzdem nicht vor der Kamera den Hampelmann machen. das kann man auch auf einer ganz anderen Ebene.
Aber was sind da die Erfolgsfaktoren, um den Hype auch zu schaffen oder auch nachhaltig zu halten?
Also es gibt Marken, wo ich einfach nicht weiß, warum die erfolgreich sind. Also da sind wir beim Thema, sie sind völlig okay, wenn du sie probierst. Aber du fragst dich, warum folgen euch jetzt so viele? Ich spreche immer gerne in letzter Zeit vom Glückstopf. Die sind in den Glückstopf gefallen und müssen diese Welle einfach reiten. Die würden ihr eigenes Konzept kein zweites Mal so ins Rollen bekommen. Das hat einmal funktioniert durch irgendwelche Faktoren. Du musst ja manchmal einfach nur mit der richtigen Person am richtigen Ort sein oder was auch immer, den richtigen Standort haben und schon geht's los. Mhm. Oder du hast einfach absolut keine Scham und hältst dein Gesicht in die Kamera und die Leute feiern es, fühlen sich unterhalten. Selbst wenn du polarisierst, kann das ja trotzdem positiv sein. Also wenn dich einer nicht mag, aber dir folgt, kriegst du ja irgendwie Aufmerksamkeit von denen.
Gab's ja auch, ne? So Burgerladen aus Berlin.
Welchen meinst du denn?
Ja, du weißt, welchen ich meine, ne?
Ich glaube
es. Okay. Aber sag mal, kennt ihr den Dönerladen Zagros, glaube ich, heißt der? So. Ah, okay, schade. Weil der deckt irgendwie beides ganz gut. Ja. Ne? Das Storytelling und die Qualität. Ich war da das erste Mal letztens, weil da keine Schlange war. So, ich stelle mich grundsätzlich nicht irgendwo an, wo eine Schlange ist, weil ich das meistens auch nicht gerechtfertigt finde, in Berlin zumindest nicht, weil du kriegst überall irgendwie gutes Essen. Und Zagros ist irgendwie so ein Familienunternehmen, die, also wirklich Familienunternehmen mit Vater, Mutter, Kind, also alle sind irgendwie an irgendeiner Station beschäftigt und die erzählen diese Geschichte auch auf Social Media, das finde ich super sympathisch und die setzen voll auf Qualität. Ich war da das letzte Mal, also ich glaube vor 2 Wochen das erste Mal essen und war auch sehr über die Qualität erstaunt und dachte so, ey cool, da passt beides, ne? Da ist null Hip-Hop, nichts.
Ja, ja, ja.
Da ist halt dieses Storytelling, ne? Dieses authentisch sein so, dass man...
Dann als Familienunternehmen, ne?
Ja, quasi. Auf jeden Fall, ja. Super sympathisch.
Ja, wir haben gerade über die Hypes gesprochen, um was da die Erfolgsfaktoren für sind. Wann ist so der Fall erreicht, dass der Hype dann auch nicht mehr ausreicht, weil vielleicht die Qualitätsprobleme zu groß werden, so siehe Mr. Beast und so weiter. Was würdest du sagen, wie kann man das verhindern?
Da sind wir doch wieder beim Thema, ein bisschen am Reißbrett muss es schon alles erfunden sein, zumindest was die Qualität angeht. Du brauchst für dich wieder Werte. Wie wichtig sind dir eben Qualität und Co., wenn du sagst, du willst einfach nur was haben, was günstig im Einkauf ist, dann wirst du auf lange Sicht verloren haben. Deswegen, alles steht und fällt, bin ich der Meinung, mit der Produktentwicklung. Wenn du da einfach viel Wert drauf legst und sagst, jetzt ist es fertig und das kann mehrere Monate bis Jahre dauern, dass man wirklich zufrieden ist, dann hast du eine Grundlage. Weil Hype ist ja nur ein Marketing-Ding am Ende des Tages, mir nicht. Das dann wieder steht auf einem ganz anderen Blatt. Also Mr. Beast hat ja reingeschissen, weil man zu schnell wollte. Wenn du innerhalb von 2-3 Jahren 1000 Standorte hast, das kann gar nicht funktionieren. Also plus, dass logistisch da natürlich einiges im Argen lag. Jeder konnte seinen Hack oder was auch immer von irgendeinem Laden beziehen und da gab es keine einheitliche Logistik. Klar, dass dann alles anders schmeckt und die Leute unzufrieden sind. Aber ja, doch, Quali über allem und dann der Rest, oder? Der ergibt sich dann durch das Miteinander immer wieder.
Also um das dann aufrechtzuerhalten, braucht man doch, glaube ich, so eine gewisse Planung und Routinen und so, ne? Also automatisieren und dann Prozessoptimierung und all das, was dazugehört. Genau, weil ansonsten nach dem Hype kann es auch sehr schnell vorbei sein. Ne?
Ja, aber wie schwer ist da so eine Skalierung aufrechtzuerhalten, beziehungsweise wo ist vielleicht auch die Grenze, dass man sagt, bis der Anzahl von Läden hat man das noch im Blick und kann das noch organisieren und dann wird es halt wirklich schwierig.
Ich glaube, auch da ist die Frage, machst du alles selbst? Also hast du alles Eigenbetriebe oder gibst du es raus? Und ab dem Punkt, wo du es in fremde Hände gibst, und selbst wenn du alles strukturell sauber aufgebaut hast, bist du ja auch nur noch so ein bisschen Passagier, weil du weißt nicht, was der andere Mensch macht mit deinem Produkt. Wenn der Meinung ist, er kauft die Burger Buns doch heimlich in der Metro, anstatt die selbst zu machen, einfach weil er faul ist oder was auch immer, dann hast du da wenig Handhabe. Also so viel wie möglich in der eigenen Hand zu behalten, ist wichtig. Hindert aber dein Wachstum am Ende wieder. Deswegen ein Konzept, was gut eingeschliffen ist und dann so das Casting der Bewerber ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die Lust haben, dann deinen Laden zu verfranchisen oder zu franchisen. Mhm. Die müssen einfach auch mal eine gewisse Zeit mit dir zusammenarbeiten. Also du musst die in den Laden holen, die müssen sich wirklich über Monate eingrooven. Wenn du nur eine schnelle Schulung machst für 2 Wochen, dann ist das eigentlich vorprogrammiert, dass es nicht funktioniert. Mhm. Und da sind wieder die amerikanischen Franchises, finde ich, Vorbild, die eben immer dafür sorgen, dass du alles wie so eine Art Universität absolvieren musst oder so eine School wirklich, die du durchlaufen musst mit Zertifikaten am Ende. Da weißt du wirklich, was du hast. Und ich glaube, noch ein Faktor ist, dass die Leute sich hundertprozentig reinhängen. Du darfst dir keine holen, die einfach nur 3 Euro als Eigenkapital mitbringen. Mhm. Und die müssen wirklich bluten, die müssen ihr eigenes Geld mitbringen. Weil wenn du deine eigene Kohle investierst und nicht einfach nur 100% fremdfinanziert bist, dann hast du Druck, dann willst du das machen und du wirst es lieben und bis ins letzte Detail auch sauber ausarbeiten, wie es sein soll. Das sind so unsere Erfahrungen zumindest, die wir gemacht haben.
Ja, und bietet ihr solche Workshops oder Schools dann quasi auch an für die entsprechenden Kunden oder wie macht ihr das?
So in der Sache jetzt nicht, aber wir arbeiten die Konzepte, die notwendig sind, dass du es franchisable machen kannst. Also eine School, das ist wirklich da, das gibt es auch nur wenige, die in Deutschland sowas haben. Peter Pane zum Beispiel, die haben ihre eigene Academy aufgebaut, wo die Partner geschult werden. Also da gibt es noch viel, viel mehr. Natürlich Mc's, Burger King, die großen Amerikaner bringen es mit von Natur aus, ist klar. Mhm. Aber einfach alles dieses, wie du schon gesagt hast, du schreibst gerade dein Handbuch. Das Handbuch ist so das Herzstück. Und du steckst da viel Zeit und Liebe rein und Wissen. Mhm. Und am Ende seid ihr sicher, kann es sein, dass ein Franchise-Partner es auch gelesen hat am Ende des Tages. Weil er sich einfach denkt, na, du hast mir doch gezeigt, wie ich es mache. Mhm. Aber der muss eigentlich das Buch erstmal lesen, bevor er den Film guckt, sozusagen. Mhm. Wenn man es mal als Metapher machen will.
Ja. Aber das Handbuch neben dem Brand Guide dann nochmal extra quasi für die Prozesse? Oder?
Der Brand Guide ist Teil des Handbuches, so, wenn du es richtig machst zumindest.
Ja, ja.
Aber das ist eben Philosophie. Und jeder langweilige Prozess, den du dir wirklich einfach, den musst du runterschreiben, selbst wie die olle Tomate geschnitten wird, ob die links oder rechts umgeschnitten wird. Das sind eigentlich Sachen, die da reingehören. Und wenn du da jemanden findest, der das Ding bis in die Tiefe verschlingt, sage ich mal, wie einen schönen Schmökerroman, dann ist das der Richtige. Der wird die auch niemals fallen lassen am Ende. Ja, so viel zum Thema, was ist wichtig, damit es auch nach dem Hype weitergeht, würde ich zumindest sagen. Was sind deine Erfahrungen?
Also da sind wir jetzt neu mit beschäftigt, erst mit dem Thema.
Aber ihr habt ja intern trotzdem feststehende Prozesse, die
schon seit Jahren
eingeschliffen sind.
Also deshalb waren bei uns ja so die ersten Jahre, also zum Glück lief es ja wirklich nach ein paar Monaten, also nach kurzer Zeit ging das ja bei uns eigentlich nur so die ganze Zeit, weil es gab ja auch keine Konkurrenz. Deshalb war das auch ein ganz schönes Gestolpere die ersten Jahre bei uns. Also es hat wirklich schon eine Weile gedauert, bis wir uns dann jemand Externes geholt haben, der dann aufgeräumt hat. Also ich glaube so nach 4 Jahren oder so.
Krass.
Und bis dahin war das ein ganz schönes Gestolpere oder 3 Jahren. Aber auf jeden Fall war das auch stellenweise peinlich so, der uns dann aufmerksam gemacht hat, so ey Jungs, so geht das nicht. Ne? Oder der dann alles nochmal durchkalkuliert hat. Also wir hatten wirklich Bestseller, die zu Verlustpreisen verkauft wurden. Weil wir vom Bauchgefühl her dachten, so ja, okay, passt schon, Mischkalkulation und darf nicht zu teuer sein. Es ist total wichtig, Strukturen zu haben, die funktionieren und die aber auch immer wieder zu überprüfen. So. Also man muss schon wirklich selbstkritisch an die Sache rangehen. Ansonsten, wenn man so überzeugt von sich ist und von seinen, also wie dieser Spruch, wie geht denn das hier? Ich habe das schon immer so gemacht hier. So.
Du meinst die vom Alter?
So, never change winning team. Ja, ja, aber irgendwann um dich herum, das, was ich wirklich ganz bewusst irgendwann mitbekommen habe, ach krass, so, wir sind jetzt gut, beliebt und alles läuft, die Läden sind voll, aber die Konkurrenz guckt ja und das, was gerade aktuell der Standard ist, die setzen ja dann da an und machen es besser. Und das ist mir irgendwann bewusst geworden. Und da habe ich immer dann versucht, noch einen Schritt weiter zu denken, ne? Und zu gucken, okay, was könnte man noch da rausholen? Und ne, denn dieser Event-Faktor, ne, dann habe ich den wirklich auch bewusst eingesetzt. Gesagt, okay, die Leute müssen herkommen und die müssen das Gefühl haben, dass sie hier nicht nur essen, sondern eine geile Atmosphäre haben. Ne? Und dazu zählt ja dann mehr als nur freundlich begrüßen und nett verabschieden. Ne?
Das stimmt. Ja.
Wann kommt denn entsprechend der Matcha-Burger?
Matcha-Burger.
Nur um den Trend, den aktuellen.
Ist es noch ein Trend so oder ist es schon?
Es ist tief verankert in der Kultur mittlerweile. Okay. Es gibt ja Matcha-Engpässe in Japan mittlerweile, weil die ganze Welt
kommt. Okay, krass, okay, dann müssen wir uns das überlegen. Nein, Quatsch.
So die Buns eingearbeitet, kann ich mir ganz cool vorstellen. Hat noch keiner gemacht.
Was wird denn der 933-Burger?
Boah, ey, wir haben für Aktionen auch mal ich glaube, für ein Eminem-Release haben wir mal die Buns mit rote Beete, also rote Brote gehabt, aber. Muss nicht sein. Also wir haben schon so viel probiert, ne? Wir haben die verrücktesten Burger-Kreationen gehabt früher. Unfassbar aufwendig, auch wirklich eigentlich gar nicht zu bewältigen, wenn der Laden voll ist. Ich finde es jetzt ganz gut, dieses Simple, ne? Also.
Er ist gerade die Erfolgsformel, ne?
Ja, find ich super. Also bin ich gerne dabei. Wir haben jetzt so eine Aktion Back for Good, so unsere alten Burger-Rezepte, die wir nochmal neu als Specials anbieten. So, was auch super ankommt, weil viele Stammgäste dann mal fragen, ey, wann kommt der Burger wieder, wann der? Und das machen wir, aber ansonsten bin ich ganz happy mit der einfachen Variante. Ne?
Ja, was seht ihr sonst noch für Foodtrends oder ja, was ihr vielleicht auch gerne mal ausprobieren würdet?
Das kannst du vielleicht besser sagen. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen was im Blick, aber ich bin nicht.
Also ich bin immer ein Freund aus der wirklich kommerziellen Brille zu schauen und ich glaube, alles, was eine große Bandbreite an Menschen erreichen kann, ist schon erfunden und wurde auch schon in 1000 Varianten einmal durchgespielt. Deswegen so einen neuen Burger, also etwas wie ein Burger wird, glaube ich, nie wieder erfunden werden. Das ist einfach so, ich glaube, so richtig geiler Hype. So hast in Asien ein paar Sachen, die spannend sind. Mhm. Aber ob die so rüberschwappen werden, dass sie jahrelang hier halten, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Und ansonsten, das sind wir beim Thema, es läuft so viel mittlerweile nur noch über Marke. Also wir hatten ja vorhin kurz das Thema, welche der Burgerketten ist krass oder das Leckerste oder Beste. Im Endeffekt nehmen die sich gar nicht viel und immer die Geschichte oder die Story, die dahinter gespielt wird, macht dann oder gibt den ausschlaggebenden Punkt, ob du hingehst oder nicht. Also ich glaube, das wird sich alles noch viel, viel mehr dahin verlagern, weil ein gutes Produkt hinzubekommen ist gar nicht mehr so schwer wie früher. Mhm, also ohne jetzt zu sagen, dass es einfach ist, gar nicht. Mhm. Sondern man hat einfach, früher gab es bei den Burger-Buns ja immer nur diese harten, staubtrockenen Dinger. Und selbst Mc's hat jetzt irgendwann erkannt, die müssen umstellen und haben die fluffigen Brote. Wo ich mir sage, warum haben wir es nicht vor 10 Jahren schon gemacht? Also es ist eindeutig, dass keiner so ein Knusperbrot haben will, sondern ein schönes, fluffiges zum Reinbeißen. Also so der Trend, der die komplette Sache changen wird, den sehe ich nicht.
Aber vielleicht Mexican Food, ne? Das sieht man halt auch
überall. Kommt doch nicht überall. Hier so richtig an.
Also gerade in Amerika, ne? Ich war in New York ein paar Tage und dann Chipotle und was du da so für andere Taco-Läden auch hast, also auch in der Masse halt, ne? Was vielleicht so die Vietnamesen bei uns jetzt so genau waren, vielleicht vor 10 Jahren oder so nach meinem Empfinden. Ja, das würde ich vielleicht noch sehen.
Denn gerade, ich glaube, in Deutschland haben wir viel arabische Einflüsse mittlerweile, die kommen. Die sind ja auch sehr spannend und auch kulinarisch sehr lecker. Aber ich glaube, so ein mexikanisches Essen in Europa, schwer. Also, wo gibt es Taco Bell, muss man ja so sagen. Also, gar nicht.
Taco und Gringo kann ich empfehlen. Carlos, liebe Grüße.
Der ist gut tatsächlich, aber es ist ein einzelschöner Laden, ne? Also
ja. Maria Bonita möchte ich denn. Freund von mir. So, der macht es auch schon sehr lange und auch sehr gut, finde ich. Ich hatte übrigens auch, apropos so Side-Business, ich habe vor 8 Jahren auch hier in Neukölln auch mal ein mexikanisches Konzept eröffnet. Mhm.
Genau. Was habt ihr da gemacht?
Ey, den Namen will ich nicht sagen, weil ich bin dann gleich danach auch nach kurzer Zeit rausgegangen, so, weil mir das menschlich einfach gar nicht cool war. Aber es war ein super cooles Konzept und hätten wir uns menschlich verstanden, so wäre das auch wirklich, also so wie ich mir das gedacht hatte, so als Konzept vom Storytelling her und auch den Produkten, wäre das wirklich super geworden, glaube ich. Aber da bin ich dann raus. Den Laden gibt es immer noch.
Ach, das wäre die nächste Frage gewesen.
Den gibt es immer noch, aber möchte ich jetzt nicht. Nochmal erzähl ich dir nachher.
Ja,
sag, nenn ich dir nachher den
Namen. Nochmal vielleicht anders gedacht, was kann man auch speziell in Berlin noch machen? Ne? Mal weg vom Global Food, dass man einfach sagt, ich meine, wir haben so viele Kulturinstitutionen, gerade im Techno-Bereich, Hip-Hop auch teilweise, aber was kann man foodmäßig vielleicht auch noch speziell neben der klassischen Currywurst für Berlin halt machen?
Also ich glaube, weil du meintest, weiß man nicht, und das ist ja das Besondere denn an Produkten, die auf einmal da sind und gehypt werden, ne, wo man denkt, so auch mit Burger damals so, ne, vor 18 Jahren hätte man ja auch sagen können, ja, ach klar, hätte man machen können. Ne, so. Ich glaube, dass schon irgendwie was kommen wird, gerade in Berlin so viel Bewegung wie drin ist. Also es ist ja unfassbar, was für ein Tempo, die Leute probieren sich aus. Ne. Diese Teigtaschen, ich weiß nicht, sind die noch so gehypt, aber die waren, glaube ich, jetzt diese Dumplings.
Mm.
Ne, das war jetzt irgendwie mal
kurz. Ja, chinesische Restaurants gibt es auch.
Aber auch irgendwie viel, ja. Georgisch und in verschiedensten
Tibetisch, genau.
Variationen. Ja, ja, so, ne?
Das, aber Mainstream kommt es doch auch nicht so tief an.
Also, nee.
Stimmt. Also es ist lecker.
Aber ich meine, so, die Leute probieren und ich glaube, irgendwas davon wird dann auch aufploppen und gut ankommen.
Die Asiaten sind ja.
Die Asiaten, die sind auch krass. Ne? Also wirklich auch dieses Eis auf der Platte. Das hat mir meine Frau vor, ich glaube, also auch fast 15 Jahren hat sie mir das mal gesagt, dass sie das aus Asien kennt. Und ne, dann kam das ja auch irgendwann nach Berlin. Und so ist es mit vielen Konzepten so, ne, dass man einfach mal sich umgucken muss. Die Leute schauen ja, also wir haben damals zum Beispiel so, also mein Konzept war es, als ich dann Rezepte aufgeschrieben habe, ich habe einfach in allgemeinen Kochbüchern geguckt, was passt zusammen. So, ne, zum Beispiel unser Chicken Erdnussburger, der dann auch einer unserer beliebtesten Burger ist. Den habe ich beim Vietnamesen Chicken Satay. So, das war meine Inspiration. Ne? Also ich habe als Schüler da irgendwie mir das ab und zu mal bestellt und habe dann gedacht, so, ey, wäre doch auch geil als Chicken Burger oder Halloumi Burger. So, ich glaube, wir waren da auch die Ersten, die Halloumi überhaupt das erste Mal zwischen Burger Buns. Das war gerade in den arabischen Imbissen war das gerade mal relativ neu, als wir das damals übernommen haben.
Mhm. Vegetarische Variante.
Genau. Ich glaube, irgendwas Verrücktes wird bestimmt noch kommen. So.
Ja, ja, kommen wird eine ganze Menge, das glaube ich auch, aber wie nachhaltig, das wird spannend sein.
Ja, muss man mal gucken. Ne, Hot Dogs zum Beispiel, so, damit hat es mich auch mal vor 10 Jahren beschäftigt, aber das funktioniert nicht. Ne, es gibt ja ein paar, die das versuchen und das funktioniert, glaube ich, nicht so richtig. Ne?
Ja, das sind, glaube ich, auch immer nur so kurzfristige Trends, ne? Wie so die Dönerpizza oder so, ne? Wo die auch
wer macht denkt, sowas?
Ja.
Dumm-Los.
Also, ja.
Also gibt es das wirklich?
Ja, gibt es wirklich, ja. Genau, aber okay. Ich wüsste jetzt nicht, dass das jetzt Berliner Kulturgut deswegen jetzt auf einmal ist halt, ne? Also, ja.
Döner muss ich sagen, Döner ist in den letzten Jahren so wirklich, ja, ne? Klar, manche auch zu Unrecht so gehypt, auf jeden Fall, aber so insgesamt da gab es ja so eine Qualitätssteigerung, glaube ich, ne, insgesamt. Also
ja, finde ich auch. Aber auch gerade, weil die Preise hochgeschraubt werden mussten die Jungs und Mädels ja auch ein bisschen mitgehen und konnten nicht mehr den alten Salat von vor 3 Tagen anbieten. Findet ihr oder du, dass Mangal was dazu beigetragen hat, dass Döner anders wahrgenommen wird? Oder hat der Döner, der nicht aus Berlin kommt, auch gar keine Daseinsberechtigung, weil er kein Berliner Döner ist? Da gibt es ja auch immer so viele Streitthemen.
Ey, das musst du mit jemand anderem ausdiskutieren. Ich bin da nicht so dogmatisch oder verschlossen, so, das ist so, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube nicht, dass Mangal irgendwie Einfluss drauf genommen hat. Was ich mir vorstellen kann, das ist jetzt aber so, ich habe gar keine Ahnung, so vom Gefühl her, dass Mangal vielleicht, weil die ja so ein bisschen als Dönerkette aufgetreten sind, dass das bestimmt auf das Franchise-Verhalten, also die Dönerläden oder jeder Gastronom, habe ich das Gefühl, wenn die einen Laden auf, also niemand macht nur einen Laden auf, glaube ich, um ein Geschäft zu machen, sondern um von vornherein als Franchise zu denken. Da kann ich mir vorstellen, dass Mangal so ein bisschen die Inspiration war oder die Tür aufgemacht hat. Was cool ist, habe ich noch nie probiert. Weiß nicht, ob der überhaupt gut war. Hat aber wieder zugemacht in Berlin. Ne?
Der musste weichen. Angeblich war er nur geplant für irgendwie 6 Monate oder so. Schmeckt nicht schlecht, kannst du machen.
Ja,
kann also wenn du mal in Köln bist oder Düsseldorf, gönn dir. Ist jetzt keine Enttäuschung, ganz im Gegenteil. Aber eben viele sagen ja, der einzig wahre Döner kommt aus Berlin.
Ach so, Quatsch.
So,
also ja, okay, der Ursprung. Aber manchmal ist es so, dann machst du so eine Reise und dann also, ach, entwickelst du dich und dann kommst du zurück. Und dann kannst du ja auch einen Kölner Döner essen, oder? Jetzt krieg ich voll einen Shitstorm.
Kölsches Bier trinken, dann setzt man doch einen drauf.
Nee, ich trinke kein Bier.
Ja, aber nochmal vielleicht auch zurück, weil du meintest, die sind aus Berlin raus oder das Geschäft musste schließen. Was habt ihr vielleicht auch für persönliche Rückschläge im Businessbereich erlebt, wo ihr sagt, ey, ihr hattet voll die gute Idee, aber das hat am Ende doch nicht so funktioniert, wie ihr es vielleicht geplant hattet?
Ich glaube, da gibt es einige. Also wenn du keine Rückschläge hattest, dann war wieder der Glückstopf da. Der bringt dich nur, glaube ich, menschlich nicht weiter. Doch, also ich bin da auch mal ganz offen und spreche da ganz offen drüber. Ich glaube, das letzte Jahr, 2024, war da sehr prägend mit dem Thema, was wir hatten. Das war schon problematisch, aber nicht, weil das Konzept nicht funktioniert hat oder die Idee dahinter, sondern einfach, ich glaube, du musst gucken, mit wem du menschlich zusammenarbeitest, weil das ist am Ende eine Beziehung. Und du bist ja auch nicht mit jemandem zusammen, einfach nur, um mit jemandem zusammen zu sein, wenn das aber gar nicht matcht. Ich zumindest so nicht machen, gibt es vielleicht auch. Darauf muss man, glaube ich, noch viel, viel mehr achtsam sein, dass man sich mit den richtigen Leuten umgibt. Gerade wenn du mit denen dann eben 24/7 auch irgendwie verheiratet bist auf der Business-Ebene. Also da durfte ich sehr viel lernen auf eine harte Art und Weise. Aber an Konzepten, doch tatsächlich, auch das Thema vegan ist ein Problem, glaube ich. Also es war ja auch sehr gehypt vor ein paar Jahren. Aber auch so, sag ich mal, eine Umgebung geschaffen in Deutschland, wo ja auch eine grüne Regierung da war. Und das war einfach, hat funktioniert. Und ab dem Punkt, wo das bröckelte auch dieses ganze vegane
Thema. Aber auch global, ne? Beyond total. Meat, so total in den Keller gesackt.
Gibt's alles noch, aber ist nicht so. Also ich glaube, dieses rein vegane ist problematisch, weil, warum auch? Also wenn ich gerne mal ein Stück Fleisch esse, warum soll ich mich da komplett rausnehmen? Man kann ja einfach wirklich flexitarisch leben. Also da muss ich sagen, rein vegane Konzepte funktionieren nur bedingt bis gar nicht. Das ist auch so ein Thema. Obwohl man immer dachte, wir sind schon weiter. Auch in Berlin einzelne Läden, die es hinbekommen. Aber in der Tiefe, dass du es wirklich skalieren kannst, fällt mir niemand ein.
Hast du noch was im Mind, wo du ein Traumprojekt hattest? Neben dem Taco-Laden vielleicht?
Also ich habe vor über zehn Jahren, glaube ich, habe ich mal ein Hotdog-Konzept irgendwie gemacht. Hotdog. gibt es auch noch eine Instagram-Seite, habe ich letztens gesehen. Das fand ich sehr cool. Also wirklich, da hatte ich richtig Bock drauf so und habe mir auch da echt was einfallen lassen, so vom Logo her und ein Claim und plane. Also versucht, das, was ich im Burgeramt nicht gemacht habe, von vornherein da irgendwie so mit mir was reinzudenken, zu planen. Fand ich super cool, haben es auch in einer echt super Lage in Trier eröffnet, mit dem Partner aus Trier auch. Schön. Und es kam super gut an. Das Problem war, wir haben eine extrem kleine Location gehabt, wo du, wir mussten dann im Burgeramt produzieren. Das ging auch nur, weil er natürlich dort auch Partner war. Denn wenn es ausverkauft war, was immer ziemlich schnell passiert ist, du hattest keine Lagerfläche, es war wirklich eine sehr kleine Location. Und das war schwierig, kam aber sehr gut an, hat auch funktioniert. Dann kam Corona und dann ging das nicht mehr, weil das war wirklich so ein Rausverkauf. Also war jetzt kein Geschäft mit Sitzplätzen, Rausverkauf, und es hat einfach nicht mehr funktioniert. Das war, das hat der Laden nicht überlebt.
Schade, aber das Konzept hätte es ja nochmal neu machen können.
Ey, ich das oder so. Immer wieder habe ich so in der Hand, ich gucke, also diesen Ordner auf meinem Laptop, ab und zu mache ich das Ding nochmal auf und denke drauf rum. Ist cool. Könnte man machen, aber wenn jemand Bock hat,
anrufen.
Also ja, ich alleine kann das nicht machen jetzt so, ne? Aber das ist ein cooles Konzept. Das mit dem mexikanischen Konzept, das war wirklich auch, da habe ich auch sehr viel so Herzblut reingesteckt, also wirklich mich extrem reingedacht. Ein super Konzept gewesen auch. Also war auch nicht nur Essen, ne? Dieses Drumherum ist ja für mich extrem wichtig. Auch so vom Style her war alles super cool. Hat denn nicht geklappt. Das bedauere ich sehr, wirklich. Also, dass das nicht funktioniert hat. Ansonsten Veranstaltungen, es gab mal Veranstaltungen, die da, ne, so finanziell sich nicht gelohnt haben, wo wir extrem drauf gezahlt haben. Das Schlimmste wirklich, also finanziell jetzt, nicht von der Veranstaltung war es super, war im Astra dieses Burgeramt Live Volume 2. Das war wirklich auch unsere größte Veranstaltung. Das war wirklich wie ein Mini-Festival. Da haben wir 8 Acts gehabt und mit Außenbereich, Riesending. Da haben wir, kann man sagen, ich glaube 20.000 Miese gemacht. So. Aber wir haben wirklich ganz schön Welle gemacht. Ne? Also wir haben dazu einen Sampler rausgebracht mit Exklusivmaterial von den Künstlern. Okay. Unglaublich viel Unterstützung auch von den Künstlern bekommen. Also ne, im Backstage-Bereich, das war wirklich das Who is Who des Deutschraps. So. also vom Effekt her hat, glaube ich, Burger and Blythe Volume 2 nochmal so manifestiert, so festgehalten, so wer wir sind. Ne? Also hat ne, also wirklich dazu auch beigetragen, glaub, ne, diese ganzen vielen Events, die wir gemacht haben, dazwischen dieses fette Ding hat, glaube ich, marketingtechnisch, also 20.000 Euro ist für eine Marke, glaube ich, am Ende nichts. Ne, wenn man, nee, wenn man jetzt für ja. Brandbuilding, ne,
nee, da gar nicht.
Also wenn eine Agentur, was da ja, ja. an Gelder rausgeschmissen ja, ja. wären. Und ne, wir haben ja, wir waren in einem Juice-Magazin, hiphop.de oder rap.de 16 Bar. Also wir haben überall stattgefunden mit diesem Event auch.
Ne, die auch Taz, nur in der Szene, ne?
Also auch, nee, auch die Taz und so ja. hat auch darüber geschrieben, verrückt.
Welle gemacht.
Welle gemacht, ja, ja. Und das Ding ist, was waren das? 500 CDs so verschenkt denn da, ne? Also.
Habt ihr noch irgendeine Dream-Collabo im Kopf, wo ihr euch denkt, ey, warum die eigentlich noch nicht zusammengefunden haben oder der Artist vielleicht mit dem Food-Bereich? Habt ihr da was jetzt im Kopf?
Wir oder so generell?
Nee, so generell halt.
Wir? Okay, also wir haben erstmal mit allen, die wir lieb haben, schon was gemacht, wirklich so, also wirklich mit den meisten, mit wem wir noch eine offene Rechnung haben, aber einfach nur, weil der in unserem Universum unfassbar wichtig ist, ist Liquid Walker so, der hat quasi die, er und Patrick Tiede haben ja wirklich für Deutschrap quasi bei uns die Tür aufgemacht. Mit dem würde ich gerne natürlich noch was machen. Ansonsten, ey, wir haben mit Savasch einen Burger gemacht, wir haben mit Raff haben wir einen Burger gemacht, Cello, Abdi, Orsons, also mit wirklich ganz vielen. Ne? Aber wir haben nächstes Jahr wirklich noch so ein super Ding, wirklich also ein Kollabo, ein Menü mit einem Rapper. Das wird wirklich verrückt. Also wenn das klappt, alles. Darauf freue ich mich sehr. Das kann ich leider noch nicht sagen, weil da auch ein Album-Release mit dranhängt von dem Schön, Künstler. Ja. Da freue ich mich unglaublich drauf.
Ich greife die Frage gleich mal auf von dir.
Ja, genau.
Ich glaube, so Wunsch-Kollaps von Künstlern wüsste ich jetzt gar nicht. Da gibt es also, da gibt's keine Denkverbote. Also da kann alles richtig geil sein. Was ich immer sehr spannend finde oder was ja mittlerweile auch fast Standard ist oder zumindest auf dem Weg dahin, ist Fashion und Gastro. Das ist auch so ein ganz krasses Ding für mich irgendwie. Das finde ich total geil. Viele Brands haben ihre eigene kleine Merch-Abteilung sozusagen. Ja. Das ist cool, aber Merch ist eben nicht Fashion in meinen Augen zumindest. Mhm. Sondern weil, nur weil ich da mein Logo drauf habe, ist es nichts, was ich mir als Konsument jetzt unbedingt anziehen würde. Aber wenn du irgendwie dazu nebenbei noch, ihr beispielsweise als Burgerladen könnt ihr euch noch, du hast deine eigene Brand,
ja.
und noch irgendwie so parallel was aufbauen, was immer dieses Thema Burger wieder mit aufgreift oder Gastronomie. Ach so. Okay. Dass du irgendwie über Schleichwege zwei Sachen vereinst. Das finde ich hochspannend.
Haben wir 2014 gemacht.
Ja, ihr seid mit, der Vorreiter.
Joker Brand, kennst du Joker
ja,
Brand?
Ja, klar. Genau. Haben wir noch Shirts von.
Ja, geil. Mit Joker Brand haben wir Shirts und Hoodies gemacht. War, also Shirts waren auch sofort weg. So. War auch ein cooles Event. Die kamen zur Fashion Week auf uns zu. Und,
krass.
Ja, ja, wir haben auch ein Foto mit dem wirklich diese wirklich fetten Latinos sofort Laden, so wirklich wie aus einer Joker-Brand-Werbung.
Ja, ja.
Mit übrigens Amadeus Thüner, so ja. war auch dabei, cooler Typ. Auf dem Foto, das wusste ich damals, kannten wir uns nicht, aber hat er mir später erzählt. Und da haben die gefragt, so, ey, wollen wir nicht so ein Menü machen? So, und ich dachte so, ja, okay, wie soll das aussehen? Meinte so, wir machen ein Shirt dazu und ihr macht einen Burger und mit dazu irgendwie mexikanisches Bier. Meinte ich so, ja, cool, machen wir. Haben wir denn auch gemacht, war ziemlich geil. Das war eine Brand und mit Künstlern haben wir auch ganz viel gemacht. Also mit Eubel aus der Schweiz, auch ein sehr guter Freund, oder so Graffiti-Künstler aus Berlin. Aber so an sich so finde ich das auch voll cool. Das wird es auch bestimmt schon gegeben haben, oder so?
Ganz sicher immer mal wieder, weil das noch ein bisschen in die Tiefere zu heben, fände ich zumindest spannend, weil es einfach zwei Themen sind, die mich interessieren, Gastro und Fashion. Da geht eine ganze Menge, oder?
Ey, auf jeden Fall. Also wir sind bereit und offen dafür, auf jeden Fall. HAV, Beastin, Civilist, ihr habt gehört.
Shoutout.
Meldet euch. Nee, gerne, auf jeden Fall. Also auch mit Support Fenty People ist natürlich auch, macht ja auch Sinn. Habe ich auch was geplant, aber ob das denn umsetzbar ist, mal schauen. Aber ich finde das auch geil.
Ja, da muss man
alle sollten erzählen, irgendwie so miteinander Kollabos
ja,
machen.
Safe.
Im besten Fall schon, aber ich glaube, die Gastro-Szene ist doch noch immer so ein bisschen ellbogenlastig unterwegs und jeder versucht sich ins Scheinbar.
Ich glaube, du findest überall deine Leute, ne?
Also offene Leute findest du immer. Wie gesagt, wir haben mit anderen Restaurants. Ich würde auch mit einem anderen Burgerladen ein Kollabo machen. Wäre auch nicht. Kein Ding. Ich glaube, das gab es sogar jetzt auch schon. Doch, gab es auf jeden Fall. Aber spannender ist es ja auch, mit Konzepte zu mischen, so, ne? Also mit Maria Bonita haben wir sogar zwei Kollabos gemacht. Einmal ein Quesadilla und einmal ein Burger.
Okay, nice. Kam gut an.
Ja, voll, absolut. Quesadilla mit unserem Philly Cheese Steak gemischt. Also in so einem Quesadilla Tortilla. Und dann haben wir einen Burger gemacht mit selbstgemachten Tacos. Und das Rezept ist von Marti, also von Maria Bonita gewesen. Was war da noch? Tacos und dann so eine ganz besondere Soße mit, keine Ahnung, weiß gar nicht.
Hat geschmeckt.
Schon länger her. Ja, war super, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, nice. Wir kommen so langsam zum Ende.
Ja.
Und da habe ich noch zwei Fragen an euch. Und zwar die erste wäre, was bedeutet Kaitscha für euch in einem Satz?
Kaitscha, also für mich ist es so, also jetzt auf Hip-Hop-Kultur bezogen, so ist es so, ich lebe danach quasi. Ich habe es vorhin diesen Religionsvergleich gemacht, ohne dogmatisch zu sein, aber es ist so wie mein Leitfaden, ne? Also Kultur als Orientierung, ne? Nicht als Vorgabe oder zwingend Fahrplan, so, sondern als so Orientierung. Ne? Wer das damit beantwortet? Also mehr fällt mir jetzt gar nicht ein. So
was, mir auch nicht, ich würde mich sogar anschließen.
Achso, okay. Nur,
weil es irgendwie doch ganz
gut so schwer,
zutrifft.
Ne?
Also man hat das ja aufgesaugt in frühen Jugendjahren, sage ich mal, und das begleitet einen immer weiter. Also ich scheue mich auch davor, mit Mitte 30 irgendwie einen Anzug zu tragen oder ähnlichem, weil ich Bock habe, meine Klamotten rumzulaufen, die mich repräsentieren. Dann ziehe ich die an, auch bei Geschäftsterminen. Das ist für mich eigentlich kalt, also einfach zu sich selbst stehen und zu dem, was man liebt und einfach machen und im besten Fall auch mal was zusammen mit anderen zu machen und nicht eben immer die Ellbogen auszufahren.
Vielen Dank dafür. Und wen würdet ihr euch noch als nächsten Gast in meinem Podcast wünschen?
Also nochmal, Liquid Walker ist ja nicht nur ein super Musiker und Songwriter, sondern auch ein sehr cooler Gesprächspartner, weil der zu allem irgendwie was sagen kann. Und ein Freund ist auf jeden Fall. Der sträubt sich aber ein bisschen davor. Der war aber letztens in einem Podcast zu Gast, was sehr unterhaltsam war. Oh, ich hab's, hatte ich dir vorhin auch gesagt, Zino und Filatov.
Okay.
Die sind nämlich gerade in allen Podcast-Sendungen unterwegs und die, also ich liebe deren Humor und die tragen mich quasi mit ihrem Humor durch den kalten Winter in Berlin. So, es ist wirklich unfassbar unterhaltsam. Also die beiden, so solltest du auf jeden Fall einladen.
Ja, ihr seid herzlich eingeladen, ne? Einladung geht auch noch offiziell raus.
Ich würde mich freuen, wenn du so eine OG-Runde machen würdest. So die für mich Hip-Hop geprägt haben, Sammy Savage, hast noch ein Sido dazukommen oder ähnliches.
Geil. Ja.
Und dann wie so eine.
Ach so.
Gab es da nicht mal so eine Chronicles-Tour von Eminem und Dre und Snoop vor 2000ern?
Ja.
Sowas mal als Podcast wäre auch nicht schlecht. Weil erstens können die Jungs alles erzählen, was so wie passiert ist. Plus sind ja auch mittlerweile erwachsene, gestandene Männer. Wie sehen sie von damals zu heute die Zeit? Also finde ich mal sehr spannend.
Oh, das ist eine sehr gute Idee. Es gab mal so ein Format irgendwie oder so eine Folge mit Falk Schacht, Crow, Rockstar, A zum J. Oder mit Terry, also diese ganzen...
So generationsübergreifend, ne? Ja, stimmt.
Nee, also die gerade so zu dieser Zeit aufgeploppt sind.
Ah, okay.
Gab es mal eine Runde,
ich
weiß nicht, ob alle dabei waren, aber
2010
so...
2010 oder
so. Ne? Das könntest du ja mit...
der Art, nur mit
der Art, ne? Daran muss ich gerade denken, mach das bitte.
Ja.
Dann, falls Sino und Filatov keine Zeit haben, denn...
Es gibt ja noch mehrere Folgen, also...
Dann die davor, das ist kein Problem. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Jetzt am Ende haben wir uns noch eine besondere Aktion einfallen lassen. Nämlich haben wir das Buch von der Vanessa und dem Tan, was ihr zusammen gestaltet habt. Und ihr könnt das gewinnen. Also ich würde sagen, folgt Lion Taste, folgt Bürgeramt, folgt 933 Culture Kohle Podcast. Und wir suchen dann unter den Kommentaren den entsprechenden Gewinner oder die Gewinnerin raus. Und das Buch könnt ihr euch dann im Bürgeramt am Prenzlauer Berg abholen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für die Folge. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke, dass
Danke euch.
Und ihr wisst, schaltet wieder ein, wenn es heißt 933. Wir sind raus.